Offizi, warum denn so schick heute?
Ja, ich habe eine Überraschung. Ich habe mich.
Du kommst von der Kommission?
Riech mal.
Du bist rasiert geduscht.
Ja,
wie kommt's?
Ja, es ist.
Haben wir Gäste?
Ach, was glaubst du, als ob ich mich vorbereiten würde? So ein Quatsch.
Über worüber reden wir denn heute? Erstmal über Bier. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an.
Fatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velo Fietz und dem Jedermann-Jupp.
Lieber Fietzi, ich freue mich wieder riesig, wieder unseren altbekannten Werbepartner an Bord der MS Vatasia begrüßen zu dürfen. Diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens, deiner Nährstoffversicherung für den ganzen Tag mit 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Fizi, du nimmst es wie
immer, morgens nüchtern auf nüchtern Magen, mit kaltem Wasser gemixt. Es hat unter 1 Gramm Zucker, schmeckt super lecker und ist für sämtliche Ernährungsformen, die momentan so up-to-date sind, sei es Paleo, Vegan, Vegetarisch, was weiß ich, Low Carb, hatte ich gerade gesagt, 1 Gramm Zucker nur, geeignet und gibt dir ja den Brennstoff quasi, den unsere MS-Vatasia über Wasser hält.
Ja, man könnte jetzt sagen, ja, ich ernähre mich gesund, unsere Stammhörer wissen es ja, ne?
Klar.
Aber es ist immer sehr schwer, wirklich alles zu nehmen, beziehungsweise sich so ausgewogen zu ernähren, dass du alles abdeckst. Aber falls du irgendwas nicht abdeckst, da packt Athletic Greens an und füllt quasi deine Level auf, dass du eigentlich rundum versorgt bist den ganzen Tag.
Und sind wir ehrlich, wer kennt es nicht, 10.000 Tabletten an Nahrungsergänzungsmitteln, noch was hier, noch was da. Der Medizinschrank ist größer als
der Kleiderschrank.
Man pfeift die Sachen rein, weiß gar nicht genau, was das ist, aber nach dem Motto, viel hilft viel. Hier hast du es alles zusammen, all in one sozusagen.
Ja.
Und kannst dir diesen ganzen Medizinschrank sparen.
Und ich habe gemerkt, mein Turboloch ist weg.
Das Wort wurde oft diskutiert, ja.
Dienstags, Honey.
Läuft.
Ab Kilometer 80. Da hat früher schon mal der Kolben ein bisschen geklemmt. Mittlerweile, wie geschmiert, habe ich beim letzten Dienstags, Honey, ich glaube bei Kilometer 97 noch jemanden am Hinterrad verloren. Ich weiß nicht, ob es Athletic Greens komplett schuld war, aber es hilft.
Ist definitiv, das ist es.
Wie kommst du dran? Wir haben natürlich ein besonderes Paket für euch. Unter www.athleticgreens.com/vatasia bekommt ihr einmal das Welcome-Paket mit dem Pulver, einem Tonkrug, einem Mischer, einem Shaker oder wie nennt man das? Plus einer Travelbox mit 5 Einheiten, wenn du für unterwegs mal.
Genau, und das ist jetzt neu, ne? Das hatten wir zuletzt, glaube ich, noch nicht. Jetzt
letztes
haben wir
Mal schon, aber
davor,
jetzt.
Du hast recht.
Genau. Und natürlich Vitamin D2.
Ja, wenn du rausguckst, ich meine,
du
hast nötig, ne?
Plus K2, ja.
Ey, wir haben es bei dem Wetter, Schnee im Vatasia Hauptquartier. 1 Grad und es ist. Was ist los mit dem Wetter?
Übrigens habe ich mal von einem Arzt hier die Liste gegeben. Ne? Wie nennt man das? Die
Inhaltsliste?
Inhaltsliste, ja. Und mal fragen lassen. Und es wurde bestätigt, sehr hochwertig.
Okay.
Also es ist jetzt nicht hier 0815, tut auch eine Multivitamin-Brausetablette, sondern wirklich sehr hochwertiges, eigentlich so das kompletteste Ernährungsergänzungsmittel, was es am Markt gibt, zumindest was ich kenne. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann geht auf www.athleticgreens.com/vatasia und probiert es aus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 44. Ausgabe vom Vatasia.
Warte mal, bevor du anfängst,
jetzt,
ich muss dir was sagen.
Jetzt werde ich
Stopp.
In der Begrüßung unterbrochen.
Ganz wichtig heute, ganz wichtig.
Das ist neu.
Wirklich, lass uns mal reden. Ganz wichtige News und Neuigkeiten.
Wichtig ist die Einleitung, das ist die Basis eines Podcasts. Da begrüßen wir die Leute. Da
darfst ich habe mich
du
doch extra vorbereitet. Lass uns doch heute mal was anderes machen.
Könnt ihr einfach mal den Schnabel halten? Ich übernehme das mal, oder? Lasst mich mal reden. Herzlich willkommen zum Podcast Vatasia, der 44. Ausgabe bei Jupp und Fietz. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und ihr seid meine Gäste. Wie geht's euch?
Fietzi, was hast du denn jetzt aus dem Hut gezaubert?
Was war denn das?
Die Stimme kenne ich.
Woher?
Ich kann es dir nicht genau sagen.
Ich möchte dir Tipps geben. Jupp, halt dich fest. Bevor wir was machen, lass uns erstmal das Bier öffnen.
Okay.
Und am
zwei und
erkennt man, dass wir heute wahrscheinlich zu dritt sein werden. Erstmal zum Wohl.
Eins, zwei, drei. Ich höre dreimal klingen.
Und Grüße gehen raus an Jörg fürs Quellfrisch. Danke nochmal.
Sehr lecker.
Jupp, lass uns heute mal über Fußball reden.
Fußball? Wie kommst du auf Fußball?
Schalke hat am Wochenende gewonnen.
Ich dachte, hör mir kann auf ich dich mit mal auf Fußball. Ich möchte nicht mehr über Fußball sprechen.
Köln verloren.
Das ist, ja, aber dafür sind wir in Gisdol los. Egal. Wen haben wir heute zu Gast? Jupp, ich möchte dir ein paar Tipps geben. Also, der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, ihm ist das mit 12 Jahren geschehen, was uns beiden mal besser einer gesagt hat. Und zwar was? Beim Fußball wurden ihm 5 Mark geboten, dass er sich doch bitte eine andere Sportart sucht.
Hier hast du 5 Euro.
Für Radsport? Soll ich Hockey moderieren, oder? Zweiter Tipp. Sein Profi-Radsportstern ging im Sommer 1997 auf.
Jan Ulrich.
Wer weiß. Der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, nach einem Telefonat, als ich auf Mallorca war, ging quasi sein Podcast-Stern auf und wir wurden sozusagen Podcast-Kollegen.
Ist das der Kollege, der mich angerufen hatte?
Sag es, wie es ist. Ohne uns würde es seinen Podcast nicht geben.
Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns heute bei uns im Studio in bei Vatasia zu Gast den sensationellen Carsten Miggels, die Stimme von Eurosport. Carsten, herzlich willkommen.
Ja, danke. Soll ich jetzt aufstehen oder sitzen bleiben?
Nein, bleib sitzen. Du musst nur austrinken. Hier gibt es nur eine Verpflichtung, austrinken.
Quellfrisch.
Traumhaftes
Bier. Appenzeller Bier. Schmeckt wirklich lecker, muss ich sagen.
Das, Jörg, hast du gehört, Bestellung raus.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich gleich mal das Wort ergreifen darf, ihr seid ja heute meine Gäste.
Sehr gerne. Ja, du moderierst heute.
Warum gibt es hier kein Leffe, kein belgisches Bier? Heute an diesem Mittwoch, der Pfeil von Brabant wurde ausgetragen auf Eurosport. Hat man so viele Radrennen im Programm. Warum gibt es kein belgisches Bier? Nichts gegen die Schweiz, um Gottes Willen. Aber belgisches Bier, Leffe, das ist doch das Bier der Radsportler.
Jupp, ich kann nur zustimmen. Was soll ich anderes sagen, außer Carsten, dass wir schon eins getrunken haben? Aber nur, weil der Carsten es mitgebracht hat.
Richtig, und da würde ich einhaken. Carsten, wir trinken ja immer nur das Bier, was wir geschickt bekommen. Also, und da du es heute mitgebracht hast, haben wir es auch getrunken.
Ins tiefste Bergische.
Richtig.
Mit Schnee.
Und wir haben hier schon diverse Biere aus dem Osten, aus dem Norden, aus Österreich, aus der Schweiz übergetrunken und dank dir heute auch das Belgische. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
Es ist, also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ultra aufgeregt, weil, jetzt darf ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Du nicht vorbereitet bist.
Ich habe mich vorbereitet, aber mein Skript vergessen. So aufgeregt bin ich. Ich darf ja auch ein bisschen Fanboy heute sein und kann
aber
sagen.
Aber jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Carsten, kennst du das noch in der Schule? Ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber ich habe mein Heft vergessen.
Ja, kenne ich.
Ja, hier bin ich. Fanboy-Talk. Carsten war Gast auf meiner Hochzeit. Du auch, Jupp, weiß ich, aber ja. Das erzähle ich tatsächlich, bin ich immer noch richtig stolz drauf. Lustigerweise
viele. In Much.
In Much, in der Schnerberstraße damals. Lustigerweise. Viele Freunde von mir haben mit Radsport nichts zu tun und sagen, was weh? ist halt die Radsport-Bubble. Ich sage immer Marcel Reif des Radsports.
Danke.
Ja, so kann man es auch. Du hast es was vorbereitet.
Ich habe was vorbereitet und werde es aus dem Stegreif machen. Carsten, zu deinem Werdegang, das, was ich rausfinden konnte und dir auch ein bisschen entlockt habe. Du bist geboren in, in Bochum.
In Wattenscheid.
In Wattenscheid. Oh, dann stimmt Wikipedia nicht.
Ja doch, Bochum ist mittlerweile eingemeindet, aber früher war Wattenscheid eigenständig und da war es die Stadt Wattenscheid. Und insofern sage ich, ich bin in Wattenscheid geboren und nicht in Bochum.
Passt auch besser zu Vatasia Wattenscheid.
Siehste, aus diesem
perfekt.
Grund.
Bitte. Aber dann ging es ins Radsport Eldorado Freiburg.
Ja, so
das
ähnlich.
Ist ja,
genau.
Das ist ja,
ja
sonnenreichste
kann man so
Stadt
kann man so
Deutschlands.
Sagen. Ja, kann man so sagen. Tuniberg Kaiserstuhl.
Da hast du deine Liebe zum Radsport entwickelt und selber angefangen zu fahren.
Genau.
Dann habe ich gelesen, dass du, wie hieß es damals, vor Querfeldein hieß es Quersport oder wie hat man es genannt?
Nee, das
heute
hieß,
heißt ja Crossen?
Man sagte damals Querfeldein fahren.
Okay, dann ja. Habe ich das irgendwo, ich habe irgendwo Quersport, fand ich so dämlich.
Du hast falsch gegoogelt.
Ja, kann auch sein. Man weiß, vielleicht war ich bei Querdenken, oh Gott. dann hast du ja selber angefangen zu radeln, erfolgreicher als wir beide es in unseren kühnsten Träumen je werden. Aber dann wurde es kacke. 1984 habe ich im Hinterkopf.
Ja, genau.
Da hast du dich, nennt man es, gemault?
Ich habe mich flachgelegt.
Aber so mal richtig.
Ja, stimmt.
Was habe ich gelesen? Lungenriss, Rippenbruch, Schulter kaputt.
Also ich hatte 6 Rippen gebrochen, ich hatte einen Lungenriss, Pneumothorax, sagt man dazu. Ich hatte im Schlüsselbein rechten einen Bänderabriss, kein Schlüsselbeinbruch, okay, sondern Bänderabriss und lag dann erstmal eine Weile auf Intensivstation, genau, Scheiße, bis ich einigermaßen wiederhergestellt war. Richtig.
Das ist heftig, da würde ich mal gerade, kannst du dich an den Sturz erinnern, wie ist das passiert?
Ja, ganz genau.
Wie ist es passiert?
Wie ist das passiert? Relativ einfach. Wir hatten damals bei einem kleinen Rundstreckenrennen, eben 1984 in Herbolzheim, das ist so eine Gemeinde in der Nähe von Emmendingen, Freiburg, eine Spitzengruppe und ich wollte zu dieser Vierer- oder Fünfergruppe hinfahren und habe dann versucht, es war relativ frühzeitig, noch in der Anfangsphase des Rennens dorthin zu fahren, komme aus einer Kurve raus und versuche zu beschleunigen und was passiert? Das ist quasi der Albtraum für alle Radsportler, die Kette rutscht durch. Aus welchen Gründen auch immer. Und du trittst im Endeffekt ins Leere. Und ich bin dann auf der rechten Seite gefahren und habe vor mir einen orangefarbenen Fiat Ducato gesehen. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und wusste ganz genau, Carsten, jetzt musst du irgendwas machen, sonst knallst du da drauf. Und habe dann versucht, meine Maschine ein bisschen links rumzureißen. Hat nicht funktioniert. Was ist passiert? Ich habe den Kopf zur linken Seite gedreht und bin dann mit der rechten Schulter genau auf die Rückwand, auf die Fläche des Fiat Ducato geknallt und durch diesen Aufprall, klar, Schulter draufgeknallt, sind die Rippen gebrochen worden, dadurch gab es eben diesen Pneumothorax und dann lag ich erstmal da und habe keine Luft mehr bekommen und ich sage euch eins, das ist mit das Schlimmste, wenn du da sitzt und hast das Gefühl, du müsstest gleich ersticken.
Boah. Dann kommt die Panik wahrscheinlich.
Ja. Scheiße. Und ich war dann Gott froh, dass es Rotkreuz-Helfer gab oder Malteser, keine Ahnung, wer das damals war. Die mich dann erstmal mitgenommen haben mir Sauerstoff in die Nase gegeben und dann habe ich mich auch ein bisschen wieder wohler gefühlt. Dann ging es einigermaßen, aber es war noch nicht so. Dann kam dann später ein Notarzt noch dazu, der extra herbeigerufen wurde. Ja, und dann ging es relativ schnell erst in das eine Krankenhaus in Herbolzheim, das war ein kleines Krankenhaus und von dort aus direkt dann mit dem Krankenwagen in die Uniklinik nach Freiburg. Erst wollten sie mich eigentlich mit dem Hubschrauber fliegen, das hat aber aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert. Ich bin dann mit dem Krankenwagen und dem Notarzt so diese, was waren es, 25 Kilometer von Herbolzheim nach Freiburg in die Uniklinik gefahren worden und da lag ich dann auf Intensiv, genau.
Aber alles volles Bewusstsein?
Ja, klar.
Alles
ja,
mitbekommen,
ja,
krass.
Ja, wie lang dann intensiv?
Das waren eigentlich nur ein paar Tage, weil sich das alles relativ schnell stabilisiert hatte. Ich bin dann auf eine sogenannte Wachstation gekommen. Mhm. Also das ist die Station, wenn du von der Intensivstation runterkommst bis zur normalen Station, da liegst du da noch ein paar Tage. Und das war alles brutal, weil ich tierische Schmerzen hatte, gerade mit meinem Lungenriss. Und ich werde auch das wieder nicht vergessen. Man hatte damals im Rippenbogen auf der rechten Seite so einen Kreuzschlitz gemacht und damit einen Stab durchgestochen. Boah, ich lag dann quasi dort im OP. Und mit diesem Metallstab oben rein ging dann irgendwie ein Schlauch, mit dem man versucht, quasi das Blut aus der Lunge zu holen. Das ist natürlich, kann man sich nicht vorstellen, dass da jetzt massenweise Blut rausläuft. Das waren tröpfchenweise. Aber das hat Hölle wehgetan. Mhm. Und ich lag dann auch eben auf dieser Wachstation nach 3-4 Tagen. Und dieser Schlauch, der meinem Rippenbogen in der Lunge irgendwie war, der hat sich verdreht oder sowas. Ich hatte höllische Schmerzen. Und es tat einfach nur tierisch weh. Und dort habe ich zum ersten Mal übrigens in meinem Leben Morphium bekommen. Zum ersten und zum einzigen Mal bis zum heutigen Tag. Und damit einfach diese Schmerzen nachlassen.
Und mal unpassende Frage. Ja. Geht ab, macht Bock.
War cool, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts mehr gespürt. Also es
was
war,
in der Situation, was ich auch nicht unterbreche, aber das muss
ja... Ja klar,
lebensbefreiend sein.
Ich hatte einfach nur tierische Schmerzen und ich war froh, dass die Schmerzen weg waren.
Und von dem Morphium, ist das dann nur, dass einfach die Schmerzen weg sind oder hat man auch irgendwie ein besseres Grundgefühl?
Ich habe danach geschlafen.
Okay.
Also es ging mir wohl nicht so schlecht.
Ja. Das ist das Beste, was gibt. Du warst damals, jetzt fehlen mir meine Daten, Anfang 20, als das passiert
richtig,
war
genau,
ungefähr?
Genau, 84, 64 geboren.
20, genau 20. Ich wusste, was 60 ist. Ich wollte dir jetzt nicht von Karren treten, dass ich dich irgendwie älter mache.
Fietz ist vorbereitet.
Aber zum als Frage, damit wir es ins Heutige mal ein bisschen projizieren können. Du warst ja ein aufstrebendes Radsporttalent. Also wenn du, wenn das heute passiert wäre, welches Level hattest du zum Zeitpunkt des, des Unfalls? Also wäre es realistisch gewesen, jetzt mit, wenn alles glatt läuft, alles gut läuft, super Tag hast, dass da irgendwann mal ein Carsten Miegels bei der Tour ständ? Oder in Anführungszeichen guter Amateur und mal gucken.
Also keine Ahnung, kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil heute dieses Prozedere, weil die Lizenzvergabe eine ganz andere ist als damals 1984
okay.
oder 85 und 86. Fakt war einfach, ich hatte im Kopf mal Berufsradfahrer zu werden.
Okay, das war das
Für mich gab es so ein paar Vorbilder, Gregor Braun, Francesco Moser, Didi Thurau und wie man sie alle kennt, das waren meine Idole damals. Auch Roger de Flaming, die Crosser, Roland Liboton, weil ich ja selber im Cross auch groß geworden bin. Das gehörte damals bei uns im Verein im RVC Reutte dazu. Und mein Ziel war es, Profi zu werden. Und das wurde dadurch schon zerstört. Ob ich jemals zur Tour de France gekommen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meine Lieblingsrennen, das wissen wahrscheinlich ein paar Zuhörer, das sind immer noch Paris-Roubaix und auch die Flandern-Rundfahrt. Und ich glaube, cool, sind die geilsten Rennen.
Ja.
Und ich glaube einfach, wenn ich den Sprung geschafft hätte, hätte ich da mal irgendwann starten können. Mhm. Nun war es so, um auf deine Frage zurückzukommen, ich war damals national schon einer der Besten in meiner Altersklasse.
Du hast jetzt, Thema Vorbereitung, du hast auch ein paar deutsche Meistertitel.
Nee, einen.
Im
Querfeldein.
Querfeldein.
Ja. Ich war 1982 deutscher Crossmeister, war deutscher Vizemeister.
Mit 18.
Genau. Das war zwei Tage vor meinem 18. Geburtstag, bin ich damals am 31. Januar 82 in Ludwigshafen am Rhein deutscher Meister geworden, in Ludwigshafen-Maudach. Das wird Ingo, unseren kleinen Ingo, weißt du?
Ja, ja, stimmt.
Den wird das interessieren, der kommt ja aus Ludwigshafen.
Ach, stimmt, ja. Das ist, ach krass.
Und da also, bin ich deutscher Meister
deutscher
geworden.
Deutscher Meister im ja, Querfeldein, Cross heute.
Genau.
Populärer denn je durch ein paar Belgier und Holländer.
Ja, nur nicht bei uns in Deutschland.
Ja, das stimmt.
Die Welle schwappt aber über, glaube ich.
Ja, ich hoffe,
ich würde es mir wünschen.
Das ist auf jeden Fall. Aber man sieht, worauf ich hinaus will, man sieht tatsächlich, dass du, also von der Radbeherrschung, ist ja schon ein bisschen her, dass wir mal zusammengefahren sind, aber als wir noch zusammengefahren sind damals drei Jahre fast her, mein Sohn, drei Jahre.
Ja.
Und wir sind irgendwo mal durch den Wald, unser lieber Peter hat eine Strecke, wir sind mit 20 Leuten.
Peter Bisch.
Genau, dem wir übrigens auch, ein heißer Hörer unserer Sendung, hat er mir geschrieben.
Ja.
Ich sag, Peter, du als alter Lizenzler, ich habe ihn übrigens schon verhaftet, der kommt auch noch hier. Der
du als Vernünftiger hörst
Peter
uns.
Peter weiß, was gut ist.
das stimmt. Auf jeden Fall, der hat uns irgendwie durch den Wald gejagt und es ging berghoch und es war sehr schlecht, ich weiß nicht mehr, wo es war, schlechte Straße. Und du bist quasi dann so innen an uns vorbei und also ein Handling. Und ich dachte, lecco mio, also das...
Woher weiß der alte Mann das? Woher kann er das?
So in etwa. Also hätte ich das gemacht, hätte ich da gelegen, oder? Also das Handling hat man, das sieht man immer noch.
Ja, aber du, für mich ist es so, dass Fahrradfahren, Rennradfahren in diesem Bereich erst anfängt.
Ja,
das
ja.
macht dann richtig Laune.
Aber du bist halt als Kind wirklich rein und
genau.
Ich, Jupp ja auch, wir sind ja Spätzünder sozusagen, weil uns halt keiner gesagt hat, mach mal was anderes.
Hier 5 Mark.
Genau, mich haben sie ins Tor gestellt, ich hätte es riechen müssen.
Mir hat mal einer gesagt, jede Sprache, die du vor der Pubertät lernst, sprichst du nachher ohne Akzent. Und ich glaube, so ist das halt auch so sportlich. Es gibt gewisse Sachen, wenn du die vor der Pubertät noch anfängst zu lernen, dann sind die einfach drin und die kriegst du nachher nicht mehr gelernt.
Und ich war spät pubertierend.
Ja. Ende 30.
Ja, aber es läuft, es gibt ja diese Talentlüge, ne? Wenn du was, glaube ich, 10.000 oder 100.000 Mal machst, ist es dein Talent. Also dann kannst du nicht mehr verhindern, dass du es nicht kannst. Und wenn du einfach mehr Zeit zu trainieren, wenn du klar, so, ne? Und mit den Jugendjahren bist du auch, leichtfüßiger. Machst dir weniger Gedanken. Machst du es einfach und es klappt.
Risikobereiter vielleicht auch.
Weil du es einfach vielleicht auch nicht weißt. Ja klar, und dann läuft das. Auf jeden Fall zu dem, dürfen wir das sagen, dem dunkelsten Kapitel deiner Karriere mit einem ganz großen Augenzwinkern.
Es gibt viele dunkle Kapitel in meinem Leben.
Ja, aber was ich so recherchiert habe, worüber wir heute sprechen wollen, ist, danach lief es nicht mehr auf dem Rad. Also nicht mehr so, wie du vorher wolltest, dein Ziel lief, also sprich...
Nach diesem Sturz.
Genau, um da mal zurückzukommen. Klar. Also war kacke.
Ja, war schlecht. Ich hatte einfach das Gefühl, durch diesen Lungenriss bin ich nicht wieder auf dieses Niveau gekommen. Und es war eben damals so, dass Hans-Michael Holzer zum Beispiel, der spätere Chef von Team Geroldsteiner, ja, und damals Histor Öschle Bronn, sogar auch so ein bisschen die Fühle nach mir ausgestreckt hatte. Das war ja nicht so weit von
der
Reute.
War der nicht Lehrer damals?
Der war
oder immer parallel?
Ja,
oder
aber Hans-Michael Holzer kommt ja aus dem Radsport.
Okay, ich kannte immer nur als Geroldsteiner und dann halt als Lehrer.
Nee, der ist mit dem Radsport groß geworden. Okay. Das ist auch ein Teil seines Lebens. Und na klar, Lehrer ist er auch noch nebenbei, soll es geben. Und er hatte damals so ein bisschen die Fühler nach mir ausgestreckt. Und ich wollte eigentlich lieber zu Olympia Dortmund.
Ja, das kenne ich sogar als Riesen Amateur. Nein, war doch Amateur. Nee,
genau,
war das
Amateur? Amateure. Es waren
aber
Amateure.
Eins der ich glaube, heute wäre es.
Top-Teams. Genau. Klar. Und da wollte ich immer lieber hin. Und dann kam eben dieser Sturz dazwischen. Und ich habe nach diesem Sturz eigentlich nie wieder den richtigen Tritt gefunden. Und hatte mir auch gesagt, es gab ja damals noch für die Sportfördergruppe der Bundeswehr solche Wertungsrennen. Da musstest du Punkte sammeln durch verschiedene Platzierungen, alles, was dazugehört. Wenn ich nicht in die Sportfördergruppe kommen sollte, dann ist das Thema Radsport, dieses Ziel, Radprofi zu werden, erst einmal erledigt. Und dann habe ich durch diesen Sturz eben diese ganzen Wertungsrennen nicht bestreiten können. Ich hatte keine Punkte, kam nicht in die Spofe, um das kurz zu fassen. Und damit war das Thema Ziel, Berufsradfahrer zu werden, für mich erledigt.
Wie lange hast du gebraucht, also zwischen Sturz und das erste Mal auf dem Rad sitzen? Also wie lange bist du ausgefallen?
Keine Ahnung, es waren glaube ich ein paar Wochen. Ich habe mich dann relativ schnell wieder aufs Fahrrad gesetzt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Nimm mal Remco Evenepoel oder Fabio Jakobsen, die sitzen auch schon wieder auf dem Rad.
Das ist krass, ja.
Fährt schon wieder Rennen. Insofern
ist dein erstes Rennen gefahren, jetzt in der Türkei, ne?
Ja, genau. Genau.
Aber du warst da Soldat? Nee, wollte er werden.
Ich wollte in die Sportfördergruppe, ich war leider auch Soldat. Ja, im Nachhinein sage ich das auch.
Nee, ich war auch Soldat und ich war auch mal bei der Sportfördergruppe wegen Fußball.
Du hast es geschafft, du Sack.
Nee, in Warendorf, bei. Und da gab es so eine sogenannte interne WM in der quasi Bundeswehr komplett. Mhm. Und da konnte man sich bewerben fürs Heer oder für Luftwaffe. Und da habe ich mich mal beworben. Bisschen geflunkert, was man hier so spielt, ne? Und bin dann angekommen. Ich bin kläglich gescheitert. Da gab es dann Jungs, die haben dann alle Regionalliga oder sowas gespielt. Die waren halt auch, die haben sich halt dafür beworben. Und dann ging es halt drum, ja, hier, der steht mal 30 Meter weg. Jetzt schlagen wir alle mal 5 Freistöße dahin. Bei mir kam kein einziger an und bei den anderen kamen 4 von 5 genau auf den Fuß. Ja, ich habe dann ein schönes Trainingslager da gehabt und bin dann wieder zurück nach Koblenz.
Also, ich sag ja, wir reden heute über Fußball.
Ja, mir hat einer damals auch die 5 € gegeben. danach die Karriere, also was ich vielleicht an der Situation oder an der Erfahrung, glaube ich, was du davon verwerten kannst jetzt, ist ja, glaube ich, du kannst so Situationen nachvollziehen. Du sprichst ja oder kommentierst das Ganze, aber wenn jetzt einer stürzt, wenn sich einer was tut, ich meine, du hast den ganzen Kram mitgemacht, du weißt, wovon du sprichst. Wenn ein Froome, jetzt mal blöd gesagt, stürzt, wieder zurückkommt, du weißt, wovon man da redet.
Ne? In einer gewissen Form schon, ja.
Man will sie nicht machen, die Erfahrung, aber wenn man sie hat, bist du natürlich vielen voraus, um das, glaube ich, zu transportieren, oder?
Du glaubst, ich habe einen Vorteil.
Einen Vorteil zum glaube ich, zum Rüberbringen an den Hörer.
Aus allem, man muss alles positiv sehen.
Ja, du musst überall das Positive mitnehmen. Aber ich glaube, das ist, also jetzt mal blöd gesagt, wenn du nur Rad gefahren wärst, dann kannst du natürlich auch über Radsport reden. Aber wenn man halt mal so Sachen, so Niederlagen, mal auf den Boden gekommen, wieder aufstehen, sich wieder hocharbeiten oder sowas, alles mal mitgenommen hat. Ich meine, das ist ja auch das normale Radsportleben. Es läuft ja nie alles glatt. Und wenn jetzt bei dir alles glatt gelaufen wäre, hättest du wahrscheinlich nicht die einzelnen Situationen so kommentieren, so glaubhaft vielleicht auch wiedergeben können, als wenn du das schon alles...
Ja, mit Sicherheit, ganz bestimmt. Ich erinnere mich, wenn du jetzt hier über Niederlagen sprichst, zum Beispiel eine Situation, das müsste 1977 oder sowas gewesen sein, 77, 78, weiß ich nicht mehr genau. Es war damals eine deutsche Meisterschaft in Hamburg-Norderstedt und damals gab es in dieser Kategorie eben auch Zeitfahrmeisterschaften und ich hatte im Vorfeld 2 Zeitfahren gewonnen und es gab eigentlich nur 2 oder 3 Zeitfahren, damals im gesamten Bundesgebiet, und diese beiden Zeitfahren hatte ich souverän gewonnen, vor all diesen Leuten, die auch später bei den deutschen Meisterschaften oder bei der immer am Start standen, und ich wurde bei dieser deutschen Meisterschaft nicht Erster, nicht Zweiter, nicht Dritter, nein, ich wurde 17.
Ja.
Und ich habe das, wir sind von Hamburg damals nach Hause gefahren und das waren eben diese 800 Kilometer, sage ich mal, von Hamburg nach Reute, glaube ich, kein Wort geredet. Ich war so enttäuscht, ich war so sauer auf mich, dass ich diese deutsche Meisterschaft einfach vermasselt hatte. Mhm. Und ich bin vielleicht auch, keine Ahnung, zu selbstsicher dort an den Start gegangen und wusste, ich hatte 2 Zeitfahren gewonnen und jetzt gehe ich an den Start dieser deutschen Meisterschaft und werde wahrscheinlich auch hier mindestens mit einer Medaille nach Hause fahren. Mhm. Und ich wurde 17.
Aber so selbstreflektiert, also schwenkt zum Jedermann oder mal zu mir, wenn ich wie jedes Rennen es verhaue, also ne, ist nicht das, also ich habe ja noch nie Rennen gewonnen, das heißt, im Prinzip verhaue ich jedes, aber bei mir ist immer alles andere schuld. Bei mir ist die Familie schuld, dass ich nicht trainieren kann. Bei mir ist das Material schuld, weil die Kette rasselt. Bei mir ist also in der Situation selbst, ich brauche da echt auch immer, selbst wenn wir so ein Swift-Rennen machen und es nicht läuft, ich bin die erste Stunde nach dem Wettkampf, was auch immer, sind alle anderen auf der Welt schuld, nur nicht ich. Und das kriege ich, ich weiß, dass ich so bin, ich kriege das nicht abgestellt, aber ich, in der Stunde, ich könnte allen anderen alles an den Kopf werfen, weil die schuld sind, dass ich gerade verkackt habe. Und du hast direkt gesagt, so, ja, Jungs, hab ich...
Naja, das war damals ein Zeitfahren über, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so. Ja,
aber hast du nicht einen Schleicher?
Nein, als einziger
Gegenwind?
Es hat geregnet. Ich komme eigentlich mit Regen und kühleren Temperaturen super gut zurecht. Mein Körper mag keine heißen sommerlichen Temperaturen, hochsommerliche Temperaturen. Und ich habe es einfach verkackt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so im Nachhinein, klar, dann die Beine waren nicht so, wie sie sein sollten. Ich habe es einfach verkackt. Ganz einfach.
Okay. Ja, gut,
wir haben gut trainiert. Ich hatte einen super Trainer oder 2 Trainer, muss ich dazu sagen, Heinz Kleb und Albert Kromer, die alles für uns gemacht haben. Die waren super drauf, auch bei uns im Verein lief das alles klasse, wirklich. Das war gigantisch, auch wenn ich das so jetzt im Nachhinein nochmal Revue passieren lasse. Aber ich habe es damals einfach nicht geschafft, Deutscher Meister zu werden oder eine Medaille mitzunehmen.
Hat ja dann ein bisschen später
geklappt. Ja, kleine andere Disziplin.
Aber hey, Leute, wir haben den Deutschen Meister bei uns hier in den eigenen Reihen. Also,
ja. Ey, und ich bin, das darf ich auch sagen, ich bin immer noch in einer gewissen Form stolz darauf, der erste deutsche Meister beim RVC Reutte gewesen zu sein. Denn das wisst ihr wahrscheinlich nicht, so weit hast du Fietz nicht recherchiert.
Stimmt.
Michael Rich.
Ist auch da.
Den Michael Rich kenne ich, der lag ja noch im Kinderwagen, da war der noch an der Brust seiner Mama Annemarie.
Du wärst Zeitfahrer deutscher Meister vor ihm, also das war ja seine Paradedisziplin
quasi.
Ich meine, das war ja ein Bulle auf dem Rad.
Olympiasieger, Deutscher Meister, alles was dazu.
Auf Walser-Rädern, glaube ich, damals, ne?
Ja.
Diese geile Zeit.
Ich war der erste deutsche Meister im RVC Reutte. Christian Meyer kennt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. War einer der besten deutschen Radfahrer, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Der fuhr bei uns im Verein, ging dann später nach Hannover zum Beispiel, war ein Stilist hoch 10, wirklich. Und bei Christian war es ganz dramatisch, war mit Michael Rich zum Beispiel Olympiasieger 92 in Barcelona mit Bernd Dittert und Uwe Peschel zusammen. Und
Vierer, diese 100 Kilometer Zeitfahren,
genau,
gab es die
genau,
damals auch?
Genau, das war die letzten Olympischen Spiele, als die beiden damals also mit den Begleitern, mit Peschel und Bernd Dittert diese Goldmedaille gewonnen haben. Naja, das war 92 und was ich sagen wollte, 1994 ist Christian Meyer dann beim Giro della Regione in Italien, Giro der Amateure würde man heute sagen, schwer gestürzt, ist dort auf eine Allee gegen einen Baum gefahren und seitdem ist er querschnittsgelähmt. Und es ist scheiße. Aber Christian steht glücklicherweise gut im Leben, mitten im Leben, hat eine tolle Familie. Und er war damals sicherlich einer der Besten. Der saß auf dem Rad wie ein Gott, muss man wirklich sagen. Und der konnte alles, der konnte die Berge hochfahren, der konnte Zeit fahren, alles. Bis dann natürlich solche Scheißsituationen zustande kommen. Ne? Aber er war damals auch bei uns im Verein, kam vom Nachbarverein RVC Breisgau Perle Denzling zu uns nach Reutte. Und also da waren schon einige im Verein, insofern bin ich da ein bisschen stolz darauf, dass ich der Erste war.
Auf jeden Fall. Auch da herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Danke.
Wir schlagen mal die Brücke rüber, woher dich natürlich jedermann kennt. Nicht damals wahrscheinlich von den Rennen, zumindest unsere Zuhörer, die sind ja alle sehr jung.
Aber da wollte ich...
Ich gehe auf die 60 zu.
Ich war überrascht, als ich gegoogelt habe. Das ist ja schon so... Aber ich wollte noch fragen, wir haben ja 84, ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich...
Nee, mach du weiter.
84, dann ist natürlich die Sternstunde des deutschen Radsports, lassen wir den Toursieg mal beiseite, ist ein Moderatorenaufstreben 1997 ist da. Was ist denn in der Zeit dazwischen passiert? Wann hast du das Rad an den Nagel gehangen, quasi gesagt, jetzt werde ich Kommentar, ich hatte gelesen, 92 hast du angefangen als Streckensprecher, so... Nächste Runde, Prämienrunde. Ding, 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 ding. Oder
so ähnlich.
Dieses Klassische hast du dann
so
da.
So ähnlich, genau. So ähnlich war das.
Es wird gefahren nach BDR-Wettkampfausschreibungen.
Nee, das war viel, ich darf sagen, hochwertiger.
Ja, so kenne ich es. Ich habe ja immerhin auch 3 Jahre C-Lizenz hinter mir und bin auch sogar ein paar Rennen zu Ende gefahren.
Seefahrer war ich auch mal, ja. Nee, das war was habe ich danach gemacht? Ich habe dann irgendwann so über Jahre hinweg aufgehört, Rad zu fahren. Wurde immer weniger und weniger und weniger. Und bin nach diesem Sturz natürlich noch ein paar Radrennen gefahren. Mhm. Ich glaube, 3-4 Jahre oder sowas. Und dann habe ich aber komplett das alles beendet. Und war dann 1992 als Sprecher im August 92 in Kirchzarten im Einsatz. Damals gab es in Kirchzarten einen Mountainbike-Weltcup.
Ja.
Und der wurde damals noch von Grundig gesponsert. Und ich hatte die Organisation dort gefragt in Kirchzarten, ob sie nicht vielleicht einen Sprecher suchen würden.
Du bist aktiv, Dinge gesagt, Jungs, bin hier bin ich,
geworden, lass mal gesagt,
genau. Das folgt mich jetzt, das interessiert mich auch.
Das kam aber daher, dass einer der Organisatoren Jürgen Eckmann war.
Ja.
Und Jürgen Eckmann war ein ehemaliger Rennfahrer, hat dann viel im Nachhinein für Scott und Cuore gearbeitet zum Beispiel, lebt zwischenzeitlich in Boulder in Colorado mit seiner Familie. Seine Brüder Yannick zum Beispiel, auch, seine Söhne, Entschuldigung, auch exzellente Crosser gewesen, haben jetzt mittlerweile die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Naja, und mit Jürgen war ich viel unterwegs, sind gemeinsam Rennen gefahren bei uns im Verein in Reute. Und ich hatte Jürgen damals gefragt, du pass mal auf, ihr richtet doch diesen Mountainbike-Weltcup aus. Mhm. Braucht ihr nicht vielleicht einen Moderator? Ich würde sowas gerne machen. Und ich hatte ja schon, damals war ich 14, 15 oder 13 Jahre alt, immer unsere Trainingsfahrten kommentiert. Das heißt,
Beim Fahren, ich saß dann,
also wenn es natürlich ein bisschen entspannter war, wenn es dann ein bisschen lockerer wurde, hatte ich dann unsere Trainingsfahrten moderiert und mir lagen dann immer die Schweizer Kollegen im Ohr, die ich am Wochenende vorher vielleicht gehört habe, bei Paris-Roubaix, bei der Flandern-Rundfahrt, wir wohnten nahe der Schweizer Grenze und konnten sowas natürlich dann auch hören.
Ja.
Und so habe ich das dann so ein bisschen nachkommentiert.
Jetzt bist du bis heute ja nicht losgeworden, die Schweizer Kollegen, oder?
Genau, Jean-Claude ist immer noch da. Und da habe ich angefangen und dann eben gefragt, ob ich dieses Mountainbike-Weltcup-Rennen vielleicht nicht irgendwie in der Form moderieren dürfte, weil ich wusste, die suchen verschiedene Moderatoren. Naja, dann hieß es erstmal, du, wir haben genug und keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Und eben auch jemand, der bei uns damals im Verein war, der Hans-Jörg Fuhrer, der hatte abgesagt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hieß es, Carsten, du hast doch mal gefragt, ob du bei uns moderieren darfst. Und das kannst du jetzt machen, weil Hans-Jörg hat abgesagt und wir würden dich dazu nehmen. Du hast eine Position am Hexenhäusle, das ist so eine kleine Hütte gewesen beim damaligen Mountainbike-Weltcup 92 in Kirchzarten. Gerhard Zerdrobilek übrigens hat das Rennen damals gewonnen. Als Österreicher. Und dann habe ich dort mein erstes Rennen moderiert. Ja, und so ging das Ganze dann los.
Hast du Geld dafür bekommen?
Weiß ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber nicht.
Okay, ja, nee, ist halt der normale Anfang. Also ist ja nicht selbstverständlich, dass du sagst, ey Jungs, genau, okay, ich mach's, aber hey, ich nehme den und den Tagessatz. Macht man ja wahrscheinlich
also,
nicht.
Also keine Ahnung, wenn es vielleicht hochkommt, ein paar Euro.
Okay, 100, Aufwandsentschädigung 200 Euro, oder sowas. Was, ne? Aber, Spritgeld, ja.
Aber, das war ja der Punkt. Ich habe im Nachhinein auch wieder weitere Rennen moderiert. McDonald's Mountainbike Cup, also McDonald's Deutschland Mountainbike Cup, da war es damals.
Was ein Widerspruch in sich selbst. Oder? Ja.
Und all solche Sachen, die habe ich dann im Nachhinein moderiert. Das heißt, durch diesen Weltcup in Kirchzarten habe ich diese Jobs bekommen.
Also du hast es nicht verkackt, um so zu sagen. Du hast
nicht ganz verkackt. Und habe dann diese Rennen moderieren dürfen. Und habe dort aber auch nicht wirklich Geld verdient. Und das war einer der Gründe, warum ich dann irgendwann nach 2-3 Jahren wieder gesagt habe, hey, ich höre mit dem ganzen Kack auf, moderieren ist zwar gut und schön, aber es ist eine brotlose Kunst. Mhm. Du kannst damit kein Geld verdienen. Und da war das Thema dann auch wieder für mich erledigt.
Dann rechne ich mit, 92, sagen wir mal 4 Jahre, sind wir 96. Und dann hast du ein Jahr später gesagt, boah, 96, da war so ein junger deutscher Fuss, der ist Zweiter geworden, der gut, wenn ich 97, wer ist der Intendant vom Eurosport Deutschland, gib mir mal die Telefonnummer, Jungs, hier bin ich, ich weiß, wie es läuft, oder wie kommt man, also von der Idee, das verstehe ich, dass du doch da, du bist ja Ultra-Radsport, du bist ja ein wandelndes Radsport-Lexikon, ne? du hast das Wissen, was ich gern hätte. Auch aus der Vergangenheit.
Ich dachte ja, ich wollte das gerade schon einwerfen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte ja immer, da liegen riesen Plakate, wie heißen die, Flipcharts, Excel-Tabellen oder sowas, wo alles draufsteht. Aber du hast nicht einen Zettel dabei und alle Daten, alle Namen, alles, was du hast, das kommt aus dir raus. Also das ist unglaublich.
Ich habe ja noch gar nichts erzählt.
Ja, aber für uns ist das schon...
Für uns war das schon eine Lawine.
Das ist so, wie wenn du sagst, ja, ich bin mal C-Klasse gefahren und ich sage, ich bin mal C-Klasse gefahren. Das sind so verschiedene Gesichtspunkte von Sachen.
Ist wirklich Wahnsinn, ja. Ja, genau. Wie bist du dann zu Eurosport gekommen? Also du hast deine Karriere oder sag ich mal dein Praktikum absolviert als Sprecher und hast gemerkt, okay, ich kann mich davon nicht ernähren, vielleicht doch was anderes. Und dann, wie kam dann?
Naja, das war ja so, in Kirchzarten, um auf diese kleine Gemeinde, übrigens wunderschön gelegen, falls ihr mal Mountainbike fahren möchtet oder im
auf
Schwarzwald
Radtouren
möchtet, Kirchzarten, Schwarzwald bietet sich an. Und naja, in Kirchzarten wurden dann 95 die Mountainbike-Weltmeisterschaften ausgerichtet. Okay. Die ersten und bisher auch einzigen in Deutschland, dem ja letztes Jahr Albstadt abgesagt werden musste. Mhm. Und ich bin dann, weil ich nach Kirchzarten sehr, sehr gute Kontakte hatte, dort ins Organisationskomitee reingekommen und habe als hauptamtlicher Organisationsleiter mit einem Kollegen zusammen diese Mountainbike-Weltmeisterschaften organisiert.
Du musst dann mit der UCI absprachen
Sachen.
Und so ein Quatsch.
Ich jetzt
also
weniger, muss ich sagen.
Trockene
mit der
Theorie.
Ja, ich jetzt weniger mit der UCI, muss ich dazu sagen, weil wir dazu ein Präsidium hatten,
okay,
mit den entsprechenden Leuten, die dazu gehörten, aus Kirchzarten, vom Bund Deutscher Radfahrer, Wilfried Spronk zum Beispiel, der war damals Leiter des Olympiaparks in München, das war quasi einer meiner Chefs, Burkhard Bremer, den kennt ihr vielleicht noch,
vom Namen.
Berlin, ehemaliger Sportdirektor im Bund Deutscher Radfahrer.
Ja,
das waren Präsidiumsmitglieder und ich, beziehungsweise der andere Carsten, wir haben damals eben die Arbeit erledigt, die das Präsidium uns aufgelegt hat.
Okay.
Und wir waren das Bindeglied zwischen UCI, dem Organisator in Kirchzarten. Wir mussten die Arbeit verrichten. Da war ich dann 2 Jahre. 95 im September haben diese Weltmeisterschaften stattgefunden. Und nach getaner Arbeit, ich hatte dann zwischenzeitlich meinen Job eben als Moderator auch weitestgehend eigentlich in die Ecke gestellt, weil es eine brotlose Kunst war. Ich wollte Geld verdienen oder musste Geld verdienen, sage ich mal.
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, das heißt, du hast das mit organisiert, hast da aber nicht kommentiert?
Nein. Ich war einfach nur Organisator,
okay,
oder Organisationsleiter, ja, Büroleiter im Endeffekt mit diesem Carsten zusammen, ja, mit meinem Kollegen. Und mehr haben wir da nicht gemacht, mhm, nein. Und dafür gab es natürlich ein bisschen Geld, war im Nachhinein, sage ich heute, nicht wirklich wenig. Das ist unter dem Mindestgehalt, was die Profis heute verdienen. Die Mannschaften, kann ich sie nachgucken. Also war nicht wirklich viel, was wir damals bekommen haben. Egal, aber immerhin war es eine Möglichkeit, sich zu etablieren in, mhm, diesem Bereich. Und die habe ich dann genutzt. Und dann war die WM zu Ende. Ich habe das Ganze noch abgewickelt bis zum Schluss mit den Leuten in Kirchzarten. Dann war das vorbei. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, weil ich nichts anderes tun konnte im Bereich Marketing, Verkaufsförderung. Naja, und dann kam eben der Punkt, jetzt kommen wir zu Eurosport im Endeffekt, dass mein damaliger Kumpel Rainer Gerster, er war zuständig für dieses Mountainbike GT-Team. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt
bin ich raus.
Ob euch das überhaupt was sagt. Das war GT, kennt er, die amerikanische Fahrradmarke.
Ja, ja.
Das war einfach damals das Mountainbike-Team schlechthin. Die hatten, okay, auch Trail-Spezialisten mit den Hans No Way Ray, mit Oliver Scheffler zum Beispiel, Andy Kromer mit dabei und Holger Meyer als Downhill-Spezialist und so weiter. Und auch Regina Marunde. Regina Marunde war 6. bei den Olympischen Spielen in Atlanta zum Beispiel, war eine, ja, super Mountainbikerin. Und dann hat Eurosport gefragt, diesen Rainer Gerste, du pass auf, wir brauchen für den Mountainbike-Weltcup in St. Wendel einen Experten, der uns ein bisschen was über Mountainbike erzählt, der sich auskennt in der ganzen Materie. Wir würden gerne Regina Marunde nehmen. Und dann hieß es, okay, Regina Marunde nimmt am Samstag an diesem Rennen teil, ist aber am Sonntag nicht mehr dabei. Und am Sonntag hätte Eurosport diesen Experten benötigt und er würde mich vorschlagen.
Ja.
Und so ging das dann relativ schnell. Das heißt, ich habe dann von meinem Kumpel Rainer Gerster die Telefonnummer bekommen, habe dann meinem jetzigen Chef angerufen, Ingolf Karlsburg.
Ist er immer, ja, noch?
Er war damals der Kommentator, das, was ich heute mache.
Ja.
Im Endeffekt ist er heute mein Chef, kommentiert nichts mehr, teilt unsere Programme ein und so weiter. Und habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und so kam das ganze Gespräch. Und ich war dann eben bei diesem Mountainbike-Weltcup in St. Wendel zum ersten Mal am Mikrofon von Eurosport.
Hast, ja, du deinem Kumpel wenigstens mal ein Bier ausgegeben dafür?
Nein, aber ich weiß gar nicht, ob Ingolf Bier trinkt.
Oder irgendwas. Also es ist ja lustig, also es ist ja bei ganz vielen Sachen so im Leben.
Oder du meinst den Rainer?
Genau.
Ja, wir haben uns dann, Rainer, ein ganz, ganz lieber Mensch, der auch im Endeffekt für Physik gearbeitet hat.
Ja.
Das kennt er wieder, ne?
Physik?
Ja.
Ja. Ja, also wir reden über die Sättelphysik.
Genau, zum Beispiel.
Ja, haben wir beide doch.
Ja, haben, ja, wir beide, super.
Ich fahre, wer ist der Antaras? Ja, haben wir beide, ja, tatsächlich.
Aber,
ja,
davon abgesehen, ich komme mit diesen Sätteln überhaupt nicht zurecht. Da tut mir so der Hintern weh. Die Sättel, ich
Grüße an Rainer.
Ich
mach mal anständige Sättel von Carsten.
Ich mag die Sättel von Specialized, das sind die besten für meinen Hintern.
Ja, ja, mein Vater schwört auch auf, der ist der Toupet oder so, ne?
Gibt's, das ist das, was du am Kopf tust.
Das war ja, ja auch.
Ich das mein, ist weiter oben. Hatte, genau, mein Vater früher auch ein Toupet.
Aber die Sättel, ja. Aber nee, das, ich meinte, es sind so ganz kleine, so, es ist eine kleine Entscheidung. Ey, wir brauchen Experten, bla bla bla. Fällt dir einer ein?
Zur richtigen, genau, Zeit, und am richtigen Ort.
Das, genau. Diese Sache, ich meine, genau, du, ja, hast eine riesen Vorarbeit geleistet und
ich sag mal, man kann ja Glück erzwingen mit einer guten Vorarbeit und so, aber in dem hätte der in dem Moment, was weiß ich, Michael Müller gesagt oder Max Mustermann oder...
Würde ich heute nicht hier sitzen.
Krank, oder? Also das ist eine kleine, also geil, dass es so gekommen ist, gar keine Frage. Und auch verdient, ne? Ja. Also ich meine, der langjährige Erfolg gibt dir ja recht.
Du, das war aber brutal am Anfang, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das steht übrigens auch im Internet, da kommen das wir als nächstes drauf,
ja.
Dass du, sagen wir mal so, also heute würde man Shitstorm dazu sagen,
aber
Medienkritik.
Noch mal kurz zurück, da war der erste Punkt, wo du quasi den Fuß in die Tür bei Eurosport gesetzt hast, als Kommentator.
Richtig,
das
damals
war,
als Experte. Ja.
Das war 96.
97.
97. Und 97 bist du dann
im Frühjahr wahrscheinlich 97, muss das ja sein.
Ja, das war im Mai 97.
Wow,
Mai.
Jetzt erklär mir mal, wie im Juni die Tour losgeht.
Nein, die ging im Juli los.
Im Juli. Im Juli.
Und da warst du ja dann...
Ja, das ist eigentlich eine für mich natürlich schöne, auf der anderen Seite auch eine traurige Geschichte. Und es ging dann so weiter, dass wir nach diesem Mountainbike-Weltcup in Kirchzarten in St. Bendel unsere Telefonnummern ausgetauscht haben. Und Ingolf sagte damals zu mir, du, pass auf, wir brauchen noch einen Radsportkommentator. Mhm. Könntest du dir das vorstellen, das vielleicht zu machen? Ja, ich habe drüber nachgedacht. Wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und dann ging es, keine Ahnung, eine Woche oder sowas. Dann rief er mich an und sagte, pass auf, wir haben die Katalonien-Rundfahrt im Programm.
Ja.
Und wir brauchen einen Kommentator, weil parallel die Tour de Suisse läuft, der diese Katalonien-Rundfahrt kommentiert. Könntest du dir vorstellen, das zu machen? Und ich natürlich, boah, geil.
Aber du warst auch Radsport, also Profi-Radsport, ich sage jetzt mal im Jugenddeutsch, komplett am Start. Du kanntest alle, du warst
Nein,
komplett interessiert.
Null Ahnung.
Okay.
Ich hatte, also nicht null Ahnung, wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 10 nehme, dann hatte ich die 1.
Okay, also so,
mehr als wir.
Ja, so allgemein Wissen, was jeder hat,
genau.
Ein bisschen mit Radsport, also
mehr
nicht das, okay.
Mehr nicht,
krass.
Mehr nicht, ist so, ja. Nee, und dann ging es relativ schnell, ich bin dann bald nach Paris geflogen, weil das eben bis zum Start dieser Katalonien-Rundfahrt bzw. Tour de Suisse nur ein paar Tage waren. Und kurz vor dem Abflug nach Paris, um das noch vorwegzunehmen, rief mich Eurosport Ingolf erneut an und sagte, du pass auf, wir haben ein kleines Problem, wir haben zwar die Tour de Suisse und die Katalonien-Rundfahrt im Programm, nur diese Tour de Suisse kann der vorgesehene Kommentator Peter Voigt nicht kommentieren. Er ist im Krankenhaus.
Oh.
Und könntest du dir auch vorstellen, die Tour de Suisse zu kommentieren? Weil der zweite Mann, den wir haben, der traut sich das nicht wirklich zu. Der würde dann die Katalonien-Rundfahrt übernehmen und du kommentierst die Tour de Suisse. Okay, habe ich gesagt, können wir machen. Ich dann, keine Ahnung, einen Tag später in den Flieger gestiegen, in Balmelouse unten.
Entschuldigung, warum Paris, wenn du...
Na, du bist die Eurosportzentrale.
Okay, da habt ihr damals, da war das Studio, wurde moderiert und...
Genau,
okay.
Wir haben damals eigentlich vieles aus dem Studio in Paris gemacht.
Das heißt, du bist immer von...
Von Freiburg, Basel, Mülhausen.
Ist ja schon Frankreich, das ist ja... ja.
Genau, das ist da unten, okay, richtig. Da fliegst du eine halbe, dreiviertel Stunde.
Ah, okay.
Bist nach Paris-Orly geflogen, warst dann relativ schnell dort. Und dann bin ich nach Paris geflogen und habe dann dort die Tour de Suisse kommentiert.
97, wer hat die gewonnen?
Die hat damals Daniel, nicht Daniel, was sage ich denn? Christoph Angiolutto gewonnen.
Ach, krass, noch nie gewonnen.
Nein, muss man auch nicht Wahnsinn, kennen.
Ja, aber Tour de Suisse, die letzten paar Jahre, wenn du mir einen Namen sagst, ich würde jetzt nicht wissen, wer, aber wenn du mir jetzt sagst, hat, was weiß ich, Contador gewonnen. Ah ja, klar, kenne ich. Weil das, also mittlerweile, die letzten paar Jahre hast du ja so die guten Fahrer im Kopf.
Ja, aber 97, warst du da schon überhaupt auf der Welt?
Da war ich 10 Jahre alt. Okay. Aber nee, hat man nicht
und
so
dieser Christoph Angiolutto, der hatte damals zu einer Spitzengruppe gehört, die haben einen riesen Vorsprung rausgefahren und diesen Vorsprung hat er bis zum Ende der Tour de Suisse gesichert und hat damals die Tour de Suisse gewonnen. Ja.
Also kein Favoritensieg.
Nee, war auch kein großer Rennfahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Der gehörte damals zur Mannschaft Cassino. War kein super großer Rennfahrer, aber hat Tour de Suisse gewonnen. Muss man erstmal schaffen.
Muss man, wollte ich kurz sagen. Ja. War damals zum Zeitpunkt das viel
muss
größere
man sich
Rundfahrt,
auch ne? erstmal noch dran erinnern.
Ja.
Ich kann mich an manche eigenen Rennen gar nicht mehr dran erinnern, wie es da entstanden ist.
Es ist Wahnsinn. Das weißt du, warum ich am Anfang sage, ich bin absoluter Fanboy.
Ja.
Also ich bin, das ist, ja, wahrscheinlich, ich bin ohne Spaß.
Komm, auf Quellfrisch.
Ich bin ohne Spaß, ich bin aufgeregter, als wenn jetzt hier ein Profifahrer sitzen würde, weil ich,
Nur weil ich bei deiner Hochzeit war.
Auch da, nee, da bin ich, ohne Spaß, da bin ich, da, also das geht Sarah manchmal auf den Keks, dass ich das als immer als Erster von unserer Hochzeit erzähle.
Wenn er sich hätte entscheiden müssen, Carsten oder die Frau, dann
Nein,
wärst
aber,
du
aber
da
warum
am
ist das
Altar gestanden.
Kurzer Einwand und kurzer Schwenk aus meinem Leben. Ich habe mit Fahrradfahren angefangen mit Anfang 20, das so ein bisschen mehr zu betreiben. Hatte damals meine erste eigene Bude, 50 Quadratmeter, kleines Ding. So, und dann war halt der klassische Frühjahrssonntag als Beispiel, morgens aufstehen, Bude fahren. ist ja uns allen ja ein Begriff.
Schlitzbude.
Genau. Ja. So war ja halb 10 Treffen. In der Regel war ich irgendwo in der Mitte abgehangen, weil da, also wird ja heute immer noch passieren, aber da fahren halt auch
weil
die guten Jungs
du da mit. Gegenwind hattest in der Gruppe.
Ja, vor mir hat einer reißen lassen. Du weißt doch, wie es ist.
Ja.
Du weißt, einer hat reißen lassen. Hat ja. ein Loch, konnte ich nichts mehr machen. Auf jeden Fall, da bin ich nach Hause gefahren. Du hattest immer seine, auch wenn du irgendwo ab, deine 100 Kilometer mit einem ordentlichen Schnitt, obwohl du abgereist, war es richtig kaputt. Ich bin nach Hause gekommen und ja, eine Portion Nudeln, Carboload und dann ab auf die Couch und der ideale Sonntag war scheiß Wetter morgens und dann nachher Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, auch Amstel danach, also die klassischen Sonntagsklassiker, dich zu hören, auch relativ früh anzumachen, man ist ja mittags dann, wenn es losgeht, hat man Fernseher angemacht, man sackt nach dem Duschen, nach einer Anstrengung komplett in sich zusammen, der Kreislauf geht weg, du fängst so an einzuschlafen, weil über die, also es ist ja eine lange Übertragung und ich persönlich erwische mich immer dabei, ich gucke mir das am Anfang an, denke mir, boah, haben die geile Räder, sitzen die geil auf den Rädern, also ist das alles abgestimmt, da stimmt alles und dann wird es ja monoton ein bisschen, dann penne ich ein und dann werde ich von deinem Schreien wach. Weil dann passiert irgendwas und dann stehe ich senkrecht da und manchmal ist es auch passiert, dass ich von deinem Schreien am Zielsprint erst wach geworden bin und musste mir danach alles bei YouTube oder so angucken, was überhaupt passiert war, weil das Rennen ist ja nicht nur am Zielsprint interessant, sondern davor auch. Hat sich mittlerweile auch geändert, dass ich mittlerweile auch ganze Rennen gucke. Aber das war so mein Leben so von Anfang 20 bis Mitte 20, bis wir uns dann irgendwann kennengelernt haben. Und das war so, ja, der Vergleich Marcel Reif des Radsports ist irgendwo ja, also es gibt ja kaum einen anderen, der es so lange macht. Deutschland hat Radsport jetzt nicht den Stellenwert wie Fußball, müssen wir nicht drüber reden, aber du bist halt die Stimme von Eurosport. In der Zwischenzeit hat ARD es gehypt, ARD hat Fahrradfahren wieder verteufelt, jetzt kommen sie wieder. Eurosport hat immer die Fahne gehalten oder die Stange gehalten und durchgezogen und du warst immer da und du hast zumindest die letzten Kilometer, egal welches, ob es Türkei-Rundfahrt ist, ob es die Flandern-Rundfahrt ist, den letzten Kilometer brüllst du. ganz lieb gemeint. Und da auch im konservativen Denkt dir mal ja ein Fußballspiel vor von Bela Reti, wenn der moderiert, das ist ja, jetzt spielt Schweinsteiger zu Müller und Müller und Tor. Und da hast du irgendwie einen anderen Stil, den ich geil finde,
ja, aber
toll finde.
Daniel, das war am Anfang gar nicht so einfach mit diesem
und
Stil.
Und der dir ordentlich auf die Füße gefallen ist. Das war genau. Mein Schwenk.
Du hattest ja eben schon diesen Shitstorm eingeläutet, aber ja, wir waren ja noch dran, wie du dann zur Tour gekommen bist. Du bist erstmal nach Paris geflogen, da waren wir stehen geblieben.
Ja, genau, das war dann eben so. Ich habe diese Tour des Swiss kommentiert, der Kollege hat die Katalonien-Rundfahrt kommentiert und der eigentliche Kommentator von Eurosport, Peter Voigt, lag im Krankenhaus.
Ja.
Und jetzt komme ich eben zum traurigen Teil dieser Geschichte. Während dieser Tour de Suisse, wenige Tage, glaube anderthalb Wochen vor dem Start der Tour de France, ist Peter Voigt im Krankenhaus verstorben.
Shit.
Und okay, Eurosport musste jetzt diese Tour de France irgendwie besetzen mit einem Kommentator. Und der Kollege, der die Katalonien-Rundfahrt gemacht hat, der kam nicht in Frage, hätte sich das, glaube ich, auch nicht zugetraut. Und dann hat Eurosport mich gefragt, ob ich mir es zutrauen würde, die Tour de France zu kommentieren.
Ja.
Gemeinsam mit Rudi Altig. Und ich habe dann, glaube ich, eine Nacht drüber geschlafen und das auch mit meiner damaligen Partnerin abgesprochen, ob das geht oder nicht und wie auch immer. Und habe dann zugesagt.
Ja.
Und das war für mich eben schon ein Wurf, ein Sprung in das eiskalte Wasser.
Aber vom Nichts ins Champions-League-Finale, ne? Um den Ding zu. Also was gibt es Größeres als die Tour im Radsport?
Nee,
also, ne?
Keine Frage.
Da sind wir bei der WM.
Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese Tour de France auch etwas unterschätzt.
Ja gut, du hast natürlich auch aus deiner Sicht, also aus deutscher Sicht natürlich die geilste Tour erwischt, aber wahrscheinlich der Boom, der Hype in Deutschland, das Gehör, wahrscheinlich 1995 hätte sich wahrscheinlich haben sich viel, viel weniger interessiert dafür, als wenn mal ein, also der Deutsche interessiert sich ja für Sportarten nur, wenn er gewinnt.
Klar, logisch.
Es sei denn, es ist Fußball. Aber ist ansonsten Frage. Haben wir Michael Schumacher Formel 1, genau. Haben wir den nicht mehr.
Boris Becker,
Boris Becker, Martin Schmidt,
Magdalena Neuner.
Ja.
Irgendwie sowas.
Und so weiter.
Es sei denn, es ist ja normal. Es ist, können wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht, aber es ist einfach so. So, jetzt kommst du quasi in den krassesten Radsportboom. Als junger, frischer Kommentator, Moderator rein, machst es etwas, darf man sagen, wilder als die etablierten?
Nenn es euphorischer.
Euphorischer? aber wenn man sich das heute reinzieht, heute ist das ja noch, also wenn man sich das damals anhört, mit heutigem Wissen, denkst du ja, wo ist denn das Problem?
Ja, Vizi, das ist, glaube ich, einfach eine andere Zeit. Früher
Total.
Früher haben die
anders kommentiert. Heute sagt man irgendwann, es ist uns zu langweilig, zu seriös. Wir holen uns einen Buschi, jetzt mal blöd gesagt. Der eskaliert total am Mikrofon. Ja?
Und endet bei RTL.
Ja, hat man bei Schlag den Raab irgendwie, ne, mal moderiert. Und dann heißt es, ey, den ziehen wir mal zur Bundesliga rüber. Ne? Und ich glaube, die Leute, also die Zeit ändert sich. Und da war Carsten vielleicht einfach seiner Zeit ein bisschen voraus.
Okay, Radsport ist natürlich auch hart konservativ, ne?
Nein. War also, vielleicht.
Der ganze Sport. Also man muss dazu sagen, dass ich damals vom professionellen Radsport keine Ahnung hatte.
Okay.
Ich kannte diese ganzen Verbindungen nicht. Es gab auch damals kein Internet, wo du dich irgendwie anders hättest vorbereiten können. Internet gab es 1997 in dieser Form noch nicht. Okay, also von wegen irgendwo zu Hause sitzen und an der Position Computer hochfahren und dann WLAN und zack und du bist drin und kannst alles nachlesen, hat nicht funktioniert. Ich hatte vom Radsport dieser Profis keine Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung vom Kommentieren. Und das waren zwei Punkte, die waren wesentlich. Und insofern war eben dieser Shitstorm. Und ich sage heute, ja, wenn ich das heute erleben würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Diesen Shitstorm, den hätte ich hätte mir das Leben genommen, weil das wäre so brutal über die ganzen sozialen Medien gewesen, das wäre unerträglich gewesen.
Auf den warten also, wir ja immer noch,
dass wir es mal Kampf kriegen. Im Prinzip kann man sagen,
nach dieser Folge,
oh ja. Im Prinzip kann man ja sagen, du hattest den Vorteil, dass die Medien noch nicht so weit waren, dass dich nicht so viel erreicht haben. Aber auch den Nachteil, dass du nicht so viel googeln, nachgucken konntest. Also naja, es war
das über Internet hätte ich mich anders vorbereiten können, das sicherlich. Aber ich hätte dann mehr persönliche Nachrichten bekommen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal über Facebook, über Instagram, naja. Wenn ich dort damals einen Account gehabt hätte, dann wäre das sicherlich gekommen. So gab es Faxe, die an die Redaktion in München geschickt worden sind. Es gab Briefe, genau, die nach München geschickt worden sind, mit Schreibmaschine geschrieben, habe ich heute alle noch zu Hause. Kann ich euch gerne mal zeigen.
Echt?
Ja, natürlich.
Lass uns das mal machen mit einer Flasche Wein oder so.
Und die waren zum Teil wirklich unter der Gürtellinie. Ganz brutal. Nur heute, wenn ich mitbekomme, was zum Teil geschrieben wird, auch bei uns auf Radsport, Eurosport und Tour und solchen Sachen, das ist zum Teil wirklich unter der Gürtellinie und in dieser Anonymität nutzen diese Menschen das zum Teil aus, was ich total nicht verstehen kann. Das ist genauso miserabel wie Rassismus. Mhm. Das macht man einfach nicht in der Anonymität, selbst wenn ich mich zum Teil eben dazu bekenne wie im Rassismus. Das geht nicht.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, das ist.
Aber es ist halt Chancen und Nutzen, wie du sagst. Ne? Auf der einen Seite, du hättest den Shitstorm abbekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht hättest du noch nicht abbekommen, weil du die Möglichkeiten des Internets gehabt hättest, dich vorzubereiten und es eben nicht passiert. Also das ist halt, es hat halt alles ein Für und Wen wieder,
den
ne?
Den Shitstorm, den habe ich ja damals auch abbekommen, weil ich vom professionellen Radsport wenig Ahnung hatte.
Aber den hättest du ja vielleicht bekommen, wenn du dich googelst. Also heute, wenn du was nicht weißt, wahrscheinlich sitzt du in deinem Kämmerchen, kommentierst, weißt was nicht und googelst es schnell.
Lass noch mal
ja,
kurz.
Wenn die Zeit bleibt, aber das Ergebnis, du kannst gleich, was ich noch sagen wollte, war im Endeffekt, dass ich nach dieser Tour de France im Frühjahr 98 dann abgelöst worden bin durch Klaus Angermann, weil ich einfach nicht gut genug war, um dieses Level zu halten. Genau.
Du warst weiter im Pool drin?
Ich war immer noch mit dabei und da muss ich auch heute sagen, das ist einfach klasse, wie Eurosport mich damals behandelt hat, insbesondere mein damaliger Chef oder auch heutiger Chef Ingolz Karlsburg. Er hat zu mir damals gesagt, du pass auf, so und so sieht's aus, wir nehmen jetzt Klaus Angermann mit Toni Rominger zusammen, er wird die Tour de France und die Klassiker ab Giro d'Italia 98 war das im Endeffekt der Fall, kommentieren, aber du bist dann irgendwann da für Rennen, die im zweiten Programm laufen oder was auch immer. Und saß dann zu Hause und habe mir die Programme von Klaus und Toni angehört und habe immer meine Notizen gemacht und habe viel gearbeitet, bis ich dann irgendwann mal zwischendurch auch wieder ein Rennen kommentieren durfte.
Aber das zeigt.
Ich wollte nochmal gerade zurückspulen. Also sprich, die haben dich dann also du hast die Nacht drüber geschlafen, da waren wir stehen geblieben, hast mit deiner Lebensgefährtin gesprochen, hast gesagt, okay, mach ich. Und dann bist du wohin geflogen, gefahren, um die Tour zu kommentieren?
Ich bin, glaube ich, damals von Val-de-Belouse nach Paris geflogen.
Ja.
Hab mir dort irgendwie ein Auto geschnappt von Eurosport, einen Leihwagen bekommen und bin dann nach Rouen gefahren. Dort wurde die Tour de France 97 gestartet.
Das heißt, du hast dir das Leihauto von Eurosport geschnappt und bist dann mit dem Auto von Etappe zu Etappe mitgefahren?
Mit also Rudi zusammen, mit Rudi Altig.
Mit Rudi Altig?
Ja.
Ihr habt euch da, Hotels waren gebucht oder ja, genau, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war alles vorgebucht.
Ja, ja.
Ihr saßt dann in einer Sprecherkabine am Ziel oder am Start?
Immer im Zielbereich.
Immer im Zielbereich und habt dann quasi, ja, er war erfahrener Kollege oder war auch relativ neu.
Rudi war erfahren, aber Rudi war ein ganz besonderer Mensch. Rudi,
einfach Rudi Altig, Alter.
Genau.
Ja, ich will einfach nur mal die Situation irgendwie begreifen, wie sie war. Ne? Du bist ja als Neuer da ins kalte Wasser gesprungen. Rudi Altig, klar, aber wie ist er als Kommentator, als Moderator? Hat er dich da ein bisschen an die Hand genommen? Bist du dann eher vielleicht der besser reden konnte und Rudi einfach vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt? Oder wie war die Kombi da?
Es war eine, im Nachhinein würde ich sagen, sehr gute Kombination. Einfach aus dem Grund, weil wir, also ich will mich nicht mit Rudi Altig auf eine Stufe stellen, um Gottes Willen, aber wir sind Sportler. Mhm. Und das wisst ihr beiden wahrscheinlich genauso. Wir sind eigentlich ganz normale Menschen. Und Rudi hatte Wahnsinnserfolge als Berufsradfahrer, einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler überhaupt. Aber Rudi war sehr bodenständig. Rudi war ein völlig normaler Mensch und er hat mich so ein bisschen, so ein bisschen väterlich behandelt.
Mhm.
Und ist eine ganze Ecke älter als ich, zwischenzeitlich leider auch verstorben. Aber das war schon so, dass Rudi mich mit, ich sag jetzt mal, an die Hand genommen hat. Und wenn es eben verschiedene schwierige Situationen gab, hat Rudi mir das auch genauestens erklärt, warum, wieso und weshalb. Und wir haben die Etappen kommentiert und du hast vorhin was Interessantes gesagt, wenn du dich aufs Sofa gelegt hast, Daniel. Jawohl, du sagst auch interessante Dinge. Und Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt angehört hast. Wir haben damals auch bei der Tour de France irgendwann um 14, 15 Uhr mit der Übertragung begonnen.
Mhm.
Das heißt, wir hatten am Morgen noch Zeit, um uns vorzubereiten. Wir konnten eigentlich auch noch ins Tour Village gehen. Dort,
Warst quasi da? Oh, geil.
Da waren wir drin, aber das gibt es heute alles nicht mehr.
Was ist das genau?
Ist das kleiner geworden? Also doch, geben tut's. Also ich war in
Düsseldorf. Für uns nicht.
Okay.
Wir haben damals eine Übertragung gehabt, die hat um 14 Uhr, vielleicht um 14.30 Uhr begonnen.
Ja.
Heute beginnen wir bei Rennkilometer Null.
Ja.
Wir stehen quasi schon.
Aber was du gerade sagtest, was ist das Tour Village?
Tour Village ist ein aufgebautes kleines Dorf, sage ich jetzt mal, der Sponsoren, der Tour de France Organisation.
Ja.
Jeweils im Startort gibt es dann auch während der Etappe nochmal. Und dort treffen sich vor dem Start die ganzen Ehrengäste, Leute, die eine Akkreditierung woher auch immer bekommen haben, können dort Kaffee trinken, dort gibt es was zu essen. Die Sportler kommen dort rein nach der Einschreibkontrolle. Du kannst mit den Sportlern quatschen, die können dort zum Friseur gehen, all diese Sachen.
Ja.
Und das ist dort sehr, sehr entspannt. Das heißt, du konntest vor dem Start einer Etappe dann nochmal mit den Sportlern sprechen, konntest dich mit denen unterhalten, wie sieht's aus, was habt ihr vor, dies und jenes. Weil die Übertragung eben erst relativ spät angefangen hat. Wir haben uns danach ins Auto gesetzt, sind dann noch 2-3 Stunden zum Ziel gefahren und alles hat funktioniert.
Wahrscheinlich auch die Strecke mal abgefahren, dann, wenn es eine wichtige Etappe war.
Genau,
oder, ne?
Richtig. Zum Teil haben wir das sicherlich gemacht. Nur heute beginnt die Übertragung noch in der Neutralisation, eigentlich beim inoffiziellen Start.
Mhm.
Wir fahren nach der Etappenankunft direkt in den nächsten Zielort und sitzen dann dort. Das heißt, wir haben heute keine Möglichkeit mehr, ins Tour Village zu gehen, geschweige denn irgendwelche Sportler dort vor dem Start eine Etappe zu treffen.
Früher war alles besser. Gab es auch, jetzt mal, wir sind ja unter uns, wir haben ja gar nicht so viel Zuhörer, das bleibt ja alles unter uns. So nach einer Etappe, so unter den Moderatoren, so hoch die Tassen und so?
Fizi, das sind Fragen, die kommen nachher.
Okay. Dann halten wir den Gedanken fest, weil da
habe ich mir notiert.
Ja, da gibt's noch. Es wird nachher noch unangenehm. Wir haben noch eine ganz schnelle Fragerunde.
Fizi, sowas frage ich doch immer.
Nachdem wir die seriösen Fragen abgearbeitet
haben. Haben wir überhaupt so viel Zeit?
Ich habe mir gerade überlegt, es ist mir heute, ohne Spaß, mir ist es so scheiße, ob wir 3 Stunden quatschen. Das geht alles auf meine Kappe. Das ist.
Die letzten Überstunden habe ich bezahlt.
Die letzte. Davor musste ich.
Stimmt.
Da hast du mich samstagmorgens im Halbschlaf angerufen und wolltest Kohle von mir.
Ja.
Egal, heute, auch wenn wir 4 Stunden aufnehmen, das veröffentlichen, also ich finde das, und wenn es keinen Menschen interessiert, mir ist das scheißegal, ich finde es ultra geil.
Die
und
Freiheit
das
haben wir.
Gönne ich mir. Und genau, wir sind keinem rechenschaftlichen Thema.
Oh, Gönjamin.
Gönjamin und vor allem so seriös.
Ist schön bei euch hier im Keller.
Gefällt dir?
Ja, ne? Ja, cool.
Das ist unser.
Die belgischen Löwen, die ganzen Trikots, das Fahrrad da unten.
Ja,
ne? Cool.
Ja. Wer hat's besorgt?
Der Fizi. Ja, die erste Tour war kommentiert, moderiert. Ihr seid mit dem Autoschen dann von Etappe zu Etappe gefahren. Wart dann irgendwann durch und dann
hat Ulle gewonnen.
Ulle hat gewonnen. Aber dann, wie kam das dann zu dir? Kam schon während der Tour? Also bei Wikipedia hatten wir gelesen, dass aufgrund deiner euphorischen Art es viel Kritik gehagelt hat. Ich glaube, so steht es ungefähr.
Keine Ahnung,
wortwörtlich in Wikipedia.
Ich kenne den Eintrag nicht wirklich, muss ich
dazu
sagen.
Darf ja
ich
auch
ihn,
jeder.
Ich habe ihn gefragt, ob er ihn selber geschrieben hat. Tut mir ein bisschen leid für die Frage.
Nee.
Aber ist, wie arrogant. Ja, klar, habe ich selber, logisch.
Aber
Habe ich nicht geschrieben, habe ich weiß, zu dir gesagt.
Ja, 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 aber allein, dass ich das frage, das wollte ich sagen, tut mir leid. Was erwarte ich als Antwort? Ja, logisch. Machst du das nicht?
Ja, dich. Wie hat dich das dann erreicht? Kam dann irgendwer zu dir? Hier, pass auf, hier sind Stapel Briefe angekommen oder...
Die hat mir Eurosport München, Eurosport Deutschland damals per Post geschickt.
Ja. Einfach weitergeleitet?
Genau.
Geöffnet?
Dann zum Schluss, du kamst von der Tour nach Hause oder während der Tour
nee,
schon?
Als ich zu Hause war.
Als du zu Hause warst?
Das ging dann eine Woche oder 14 Tage, keine Ahnung, da kamen diese Briefe, die kamen ja auch, keine Ahnung, wenn jetzt ein Brief gleich zu Beginn der Tour de France an Eurosport geschickt wurde, da war dann eine Woche früher da und die am Ende der Tour de France oder nach der Tour de France, die kam dann eben entsprechend später.
Aber die hast du nicht während der Tour schon gelesen, was ein Jahr wahrscheinlich verunsichert hätte.
Hat die Bild-Zeitung mal über dich geschrieben? Ich denke, 97 Ulle war über ja wahrscheinlich die Bild-Zeitung komplett voll und das war ja so das High Noon oder war da eher doch ARD, ZDF im Fokus?
Weiß ich gar nicht, ob da mal was war. Also ich glaube, verschiedene Berichte, Artikel, auch in der Sportbild zum Beispiel, solche Sachen.
Von damals?
Aber, ja, auch von damals. Aber da ging es eher um, wer berichtet in welcher Form oder sowas. Ah, okay. Da ging es jetzt nicht um irgendwelche Kritik.
Also
ja.
Kritik kam wirklich nur von einzelnen Leuten, die es also nicht irgendeine Zeit
von Zuschauern.
Ja, du bist dann nach Hause gekommen und die haben das dann offen, also die Briefe schon durchgelesen und weitergeleitet oder haben die einfach gesagt, oh, die sind an Carsten Miggels adressiert die und waren, die einfach weitergeschickt?
Na, es gab geschlossene, die dann an mich persönlich adressiert waren, die waren auch geschlossen. Mhm. Es gab aber andere, die wurden dann an Eurosport geschickt und die waren offen oder Faxe, die nach München geschickt worden sind. Die haben sie dort mit Sicherheit auch gelesen, keine Frage.
Ja, ja. Gut, jetzt nicht wegen Briefgeheimnis oder so, sondern mich interessiert jetzt einfach so, pass auf, wir kriegen bei Eurosport Kritiken. Hier, pass auf, das lesen wir uns alles durch. Carsten, hier, guck mal, das haben die Zuschauer geschrieben. Wir müssen reden oder wir müssen uns unterhalten,
Richtung,
wir müssen eine Lösung finden.
Es gab
oder
auch Telefonanrufe im Endeffekt in München, die sich eben beschwert haben. Weil ich vielleicht doch zu euphorisch war, das, was ihr gerade angesprochen habt, weil ich ein emotionaler Mensch bin, was solche Dinge eben betrifft, weil ich selber weiß, wie es ist, dann so einen Sprint zu gewinnen.
Ja.
Und ich finde es auch interessant, weiß gar nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, aber ich war der Zeit damals sicherlich ein bisschen voraus. Wenn ich mir heute diese ganzen Kommentatoren anhöre, hast du das gesagt, liebe Klasse. Und auch ich finde es zum Teil übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt am Wochenende die Konferenzschaltung auf WDR 2 in Sachen Fußball höre. Mhm. Da wird bei einem Bundesliga-Tor jedes Mal gejubelt, als ginge es um die Weltmeisterschaft. Und das finde ich dann zum Teil schon etwas überzogen. Aber die machen, weil es gibt ja keine Steigungsmöglichkeit. Für mich gibt es eine Steigungsmöglichkeit, wenn ich die Türkei-Rundfahrt kommentiere oder die Katalonien-Rundfahrt und die Tour de France oder die Weltmeisterschaft oder Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, dann sind das einfach die Rennen der Champions League, dann ist das Wichtigste. Mhm. Aber eine Türkei-Rundfahrt ist ein Radrennen. Und wenn Cavendish dort gewinnt, dann ist es toll, aber es ist ein Radrennen, ist jetzt nichts. Und deshalb muss ich jetzt nicht explodieren und den Daniel aus dem Schlaf rausreißen.
Doch, eigentlich schon geil. Ja. Übrigens bei Cavendish, ich habe heute mein Tablet ans Laufen bekommen und habe mir mal die letzten Etappen so nebenbei angeguckt. Cavendish ist ja, sag ich mal, am Abend seiner Karriere, hat wahrscheinlich nicht mehr das Gehalt, was er früher mal hatte und auch verdient gehabt hat. Also, ehemaliger Weltmeister, einer der besten Sprinter, die es seinerzeit gab. Geil ist mal seine, was ist das, Richard Mill-Uhr, die er mal trägt?
Genau,
habe ich mich gefragt,
komische Ding.
Ob seine Uhr höher, also teurer ist als sein Jahresgehalt. Mit Sicherheit, was kostet die Uhr? 200.000
könnte
aufwärts?
Passen, ja.
Ich weiß nicht, was er verdient, aber...
Ich habe keine Ahnung.
Aber da muss man aber auch sagen, Cavendish fährt ja nicht wegen des Geldes.
Nicht, also, ja, das, die
Jahr
Zeiten
nicht.
Sind vorbei, ja. Aber es ist, freut mich für, also, geil.
Keine Frage, absolut.
Ja. War ein schönes Bild, er und Greipel, wo die gequatscht haben. Weißt du, ob es heute war oder gestern? Ich habe so und irgendwann waren Greipel und Cavendish in einer Etappe vorher, ich weiß nicht, ob du das warst, irgendeiner, hat gesagt...
Rolf Aldag.
Mit Sicherheit, dass die sich gar nicht so mögen, weil da war irgendwas beim Giro mal und bla bla bla. Und eine Etappe später haben sie dann wirklich gequatscht. Das fand ich halt ganz cool. So ganz lieb gemeint Radsport-Opas, ne? So hey, wir machen, wir sind im Zenit unserer Karriere, wir wissen, es hört irgendwann auf. Aber die hatten Spaß, die beiden.
Die müssen sich auch nichts mehr beweisen.
Das ist schon.
Das Thema ist durch.
Wenn du überlegst, was die beiden gewonnen haben, ey, an Summe, das ist schon krank, ey. Das ist schon richtig krass.
Das ist krank. Krank waren sicherlich auch der ein oder andere Zuschrift, die du dann bekommen hast.
Das lässt dich nicht los, ne?
Ich will einfach so diesen roten Faden ein bisschen durch. Wir schweifen immer was ab, aber ich versuche immer wieder auf den Weg zurückzufinden.
Vize, das macht er gut.
Das macht er seit 44, 53.
Das ist ein Lob, das werde ich mir einrahmen. Diese Tonspur werde ich mir, glaube ich, bei Instagram mal in meine Story. du hast die ganzen Zuschriften bekommen und dann kam von Eurosport, hier, hör mal, Carsten, wir müssen hier was machen. Wie finden wir eine Lösung?
Lass uns doch Freunde bleiben. Ah, nee, das war was anderes.
Nee. So, nein, Carsten sagt ja auch, die standen immer hinter ihm und Eurosport.
Absolut.
Man versucht ja dann auch zusammen eine Lösung zu finden. Das heißt ja nicht, weil es einmal nicht geklappt hat oder nicht ankam. Oder das heißt ja auch nicht, dass alle Zusendungen auch recht hatten. Ne? Ich meine, wenn du mit was zufrieden bist, schreibst du ja in der Regel keine Bewertung. Aber wenn dir irgendwas auf den Sack geht, dann, oh, jetzt bin ich aber und jetzt schreibe ich mal. Genau. Das ist ja auch das Problem. Die anderen 100, 200, 500.000, die super geil fanden, schreiben nicht, aber dann vielleicht nochmal 100, die es richtig geil fanden, die schreiben dann auch nochmal was. Ne? Aber Kritik ist ja oft, also Kritik, der Begriff Kritik ist ja oft negativ belastet.
Eigentlich immer, was ja falsch ist.
Wenn du hörst, oh, ich wurde kritisiert, ich sage ja immer, ich liebe Kritik, vor allem wenn sie konstruktiv ist, weil es mir eine Hilfe ist, eine Stütze, mich zu verbessern. Also jemand betrachtet mich aus einem anderen Winkel.
Konstruktiv war das Problem. Ich dachte, Kritik kriege ich hin, aber das ist ganz schwierig.
Und gut, man setzt sich ja dann als Team zusammen und sagt, hey, wie lösen wir es? Und die Lösung war dann, dass du erstmal.
Das zweite Glied, darf man das so sagen?
Ja, absolut, klar. Die Lösung war im Endeffekt, dass Klaus Angermann sich angeboten hat. Mhm. Er hatte damals beim ZDF aufgehört, ging in Ruhestand, sage ich jetzt. Und er wollte die Tour de France nochmal komplett kommentieren mit Toni Rominger zusammen. Mhm. Und hat dann Eurosport angesprochen. Und so kam es natürlich, dass Eurosport gesagt hat, klar, wenn Klaus Angermann die Tour de France kommentiert, den nehmen wir. Mit dem Carsten war das letztes Jahr nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So habe ich im Frühjahr 98 noch ein paar Rennen kommentiert. Flandern-Rundfahrt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Paris-Roubaix war, glaube ich, auch noch mit dabei. Mhm. Und dann, genau, zum Giro d'Italia 98 kam dann Toni Rominger mit Klaus Angermann. Mhm. Und dann war ich erstmal in der zweiten Reihe.
Aber da hast du gerade irgendwas Geiles gesagt, dass du gesagt hast, du hast dir das dann angeguckt, wie die Big Boys in Anführungszeichen das machen. Also ich glaube, mein erster Reflex wäre, die Penner haben mir den Job weggenommen. Ich werde erstmal den Hass wieder geschoben. Und das Erste, was du sagst, ich habe mich hingesetzt, ich wollte lernen, ich habe aufgeschrieben, ich habe aufgesogen wie ein Schwamm. Und also das war, du warst null beleidigt und das war sofort abhaken. Also wie beim Rennen, Abgang, nächstes Rennen weiter gewinnen.
Fizi, du hast es vorher relativ gut gesagt, sehr selbstreflektiert. Auch da, hier, ne, du hast es vielleicht nicht so, es hat nicht gepasst. Einfach selbstreflektiert, akzeptieren, umsetzen. Also das
finde ich cool. Ist eine Kunst, sehr schwer.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Kunst, die nicht jeder hat. Also
kann ich definitiv nicht.
Bringt er natürlich auch weiter. Und dann haben die Jungs das erstmal kommentiert. Und dann, ab wann warst du wieder im Boot?
Lass mich lügen. Und wie kam es 2000, 2001 bin ich dann mit Uli Jansch eingestiegen. Es war eigentlich so, dass Klaus hatte damals die Bahn-WM in Antwerpen kommentiert, auch mit Toni zusammen. Und dann hieß es, pass auf, wir fliegen zur WM nach Portugal 2001, nach Lissabon. Und Klaus Angermann soll diese WM mit Carsten kommentieren. Mhm. Und es kam dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Und dann hieß es eben, okay, Carsten, pass auf, du fliegst nach Portugal, nimmst aber eine Uli Jansch quasi mit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, bei dieser Straßen-WM 2001 in Portugal mit Uli Jansch zusammen zu kommentieren. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann eigentlich wieder, ich sage jetzt mal übertrieben, gesetzt für die nachfolgenden Rennen ab dem Jahr 2002.
Hast du da irgendwelche Sachen, die da per Post kamen oder sowas beherzigt? Hast du da irgendwas geändert oder bist du eigentlich der Alte geblieben und die Zeit ist einfach ein bisschen weiter geschritten und dann warst du auf dem Punkt, sage ich mal?
Nee, ich habe eigentlich nicht viel geändert. Ja, das ist falsch. Ich habe an mir gearbeitet, sage ich mal so. Natürlich schon in einer gewissen
selber
Form.
Oder auch, hast du aus Unterricht genommen? Nein, ich war in
München. Ach, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Entschuldigung. Verdammte Scheiße. Egal.
Bereite dich nicht vor, dann kommt dir was spontan.
Vorweg.
Nimm dir mal spontan.
Nee, ich bin in München damals gewesen und habe Sprechtraining.
Das ist das. Hier, meine erste Frage. Hast du eine Ausbildung/Lehrgang zum Sprechen gemacht?
Ja, klar.
Das ist erste Frage.
Tatsächlich gemacht, ja.
Das hast du dann in der Pause gemacht, wo du...
Weiß ich nicht mehr ganz genau, wann das war. Aber es war ein schwules Paar, die fand ich total cool, die beiden Typen.
Und das im Konservativen, München geht ja, aber Bayern... Ja,
nein, das fand ich total klasse und das hat irre viel Spaß gemacht. Und dort habe ich dann dieses Sprechtraining gemacht, ja.
Was du dann auch, was lernt man, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern? Was
nee, ich habe zu Hause noch die Unterlagen, müsste ich mal reingucken. Ja. Aber
kein sagen, du hast nicht einmal gesagt.
Nein, darum geht es auch weniger, es geht um Betonungen und auch wenn du Nachrichten sprichst zum Beispiel. Ich hatte bei Eurosport auch mal Nachrichten gesprochen, ist überhaupt nicht mein Ding, diese Dinge. Ich bin eben derjenige, der dann gerne freisprechen möchte und deshalb liegen mir dann solche Live-Kommentare auch deutlich besser als irgendwelche aufgesagten Dinge oder abgelesenen Sachen, mag ich nicht. Nee, das war gut und so lernst du dann einfach auch mit deiner Stimme umzugehen, die richtige Atemtechnik und solche Sachen, das war schon cool.
Ja.
Und ich habe natürlich, Entschuldigung, wenn ich das noch dazu sagen darf, gelernt im Laufe dieser Zeit, zwischenzeitlich gab es Computer, ich hatte dann auch immer meinen eigenen Computer zu Hause und du hattest mehr Möglichkeiten im Internet irgendwas zu recherchieren und das hat natürlich auch geholfen, um dann irgendwann mal anzufangen, eine eigene Datei anzulegen mit all diesen Informationen über Sportler.
Krass. Die gibt es immer noch?
Ja.
Und also weitergeführt?
Ja, natürlich.
Du hast eine Daten, es gibt eine Carsten Miegels Datenbank über Sportler?
Ja, über Radsportler.
Ja klar. Nein, im Ernst?
Ja, natürlich. Ja.
Krass. Das ist eine Excel-Tabelle, wo du oben Namen eingibst und er sucht die dann raus? Oder
Nein, das ist keine Excel-Tabelle, das ist eine ganz normale Word-Datei. Ich habe auch Excel-Tabellen mit verschiedenen Informationen, aber das sind Word-Dateien, die ich angesammelt habe im Laufe dieser Zeit. Ich hatte mich ganz interessant zum Beispiel mit Rolf Aldag, das war irgendwann in den letzten Tagen, über Andreas Kappes unterhalten.
Ja, so habe ich gesehen beim letzten 6-Tage-Rennen, bevor die Köln-Arena gebaut worden ist.
Ja, genau, ist schon lange her. Ist auch leider schon verstorben. Und,
Gott.
Und wir haben über Andreas Kappes gesprochen, weil wir nicht mehr genau wussten, ob er jemals beim PSV Köln gefahren ist. Und dann hatte ich in meinem Computer die Datei Andreas Kappes aufgerufen und dort stand natürlich genau drin, dass er dann und dann beim PSV Köln war. Ach, und solche Sachen stehen dann da drin, ja. Und dann kannst du schnell mal nachlesen, wenn du irgendwas nicht mehr weißt.
Das Radsport-Wikipedia.
So ähnlich.
Powered by, designed, written by.
Ja, Wikipedia nicht. Es ist ja nicht öffentlich.
Es ist ja Carstenpedia. Nigelspedia.
Das ist mein stolzer Besitz.
Geil, boah, krass.
Ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben, Carsten. Die will ich jetzt einfach loswerden. Der Vizi wird wahrscheinlich die ein oder andere Frage gleich noch dazwischen grätschen oder vorwegnehmen. Wo bist du im Moment vor Ort, wenn du kommentierst? Bist du an der Rennstrecke, so wie wir eben gesprochen haben, dass du von Ziel zu Ziel reist? Oder von wo kommentierst du?
Also ist kein Geheimnis, in Corona-Zeiten ganz, ganz schwierig, irgendwo vor Ort zu sein.
Ja.
Wir haben ein Studio, aus dem wir kommentieren. Es gibt verschiedene Studios in Deutschland und aus denen kommentieren wir diese ganzen Radrennen.
Und habt ihr dann da normales Fernsehen? Ihr kommentiert an normalen Fernsehbilder oder habt ihr ein Extrabild oder vielleicht zwei, drei Monitore?
Wir haben ganz genau das Bild, das beim Zuschauer von Eurosport, GCN, Eurosport Player zu Hause empfangen wird. Nichts anderes.
Habt ihr Radiotour?
Nein.
Auch nicht. Also die Informationen, die da lang gehen, habt ihr, also ihr habt keine einzige Information mehr
nichts,
als
nichts,
wir decken
nichts.
Die vom Fernseher sitzen.
Richtig, genau. Wir haben in der Regel, wenn es eine gute Rundfahrt ist, nur das ist bei kleinen Rundfahrten, die ein geringes Budget haben, auch nicht machbar, ein Twitter-Account. Und wenn diese Rundfahrt wirklich gut ist, dann haben sie noch Informationen über Twitter, die dort drinstehen, nur die kommen dann zeitlich verzögert, du hörst es erst im Nachhinein. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben ja nicht immer die Zeit zu lesen, was steht dort in diesem Tweet, welche Mannschaft hat was gepostet. Das heißt, wir haben ja die Aufgabe, das Bild, das der Zuschauer zu Hause sieht, zu kommentieren. Mhm. Und dann kann ich mich nicht hinsetzen während des Kommentierens, weil jetzt ein Rennfahrer stürzt oder was auch immer passiert, noch hier nachgucken, was hat jetzt Bora Hansgrohe über Tweet abgesetzt, was steht da oder was steht dort. Das funktioniert nicht. Auch wenn es natürlich immer diese Querverweise von der Rundfahrt auf die jeweilige Mannschaft gibt und sowas. Aber diese Zeit hast du nicht, weil dann gucke ich nicht zum Bildschirm. Das heißt, ich sehe dann etwas Entscheidendes vielleicht nicht, weil es den nächsten Sturz gibt und dann sagt der Zuschauer, was macht denn der blöde Miegels da? Der soll doch mal erzählen, was da passiert. Da ist gerade einer gestürzt und der sagt es nicht.
Also und schon hageln die Faxe wieder in München ein.
Genau. Die Faxe und die Briefe per Einschreiben. Ja. Aber das ist also bewusst gar nicht den Versuch, Multitasking-mäßig alles auf einmal, sondern sich auf das zu fokussieren, was man sieht und...
Ja, du musst dich auf das konzentrieren, was dort gerade auf dem Bildschirm passiert, damit der Zuschauer von dir, von mir, von uns das erklärt bekommt, was da gerade passiert. Das ist unsere Aufgabe.
Vorher suchst du dir die selber raus anhand der Informationen? Oder gibt es so Roadbooks, wie die Fahrer bekommen? Kriegt ihr die auch zugeschickt?
Ja, das gibt
oder?
Es schon. Früher eben, als wir bei der Tour de France waren, da gab es diese Roadbooks alle als Material, als
Geil.
Buch.
Hast du die alle noch?
Nein, ich sammle so Zeug nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch Jean-Claude zum Beispiel ganz anders. Der sammelt alles, was es gibt. Ja. Ich bin ein Mensch, der sagt, nein, brauche ich nicht mehr. Weg damit. Ja. So toll diese Unterlagen auch sind. Aber ich brauche sie nie wieder. Und ich trenne mich von dem, was ich dann irgendwann nicht mehr brauche. Warum soll ich alles sammeln? Und diese Roadbooks oder was auch immer dazu gehört, die gibt es heute als PDF-Datei.
Ja,
das heißt, und du kriegst halt, auch da muss man sagen, da sparen die ganzen Organisatoren ein, indem sie diese Roadbooks, es gab immer erst zwei für die zwei Kommentatoren im deutschen Bereich, dann hast du zwei Briten, du hast zwei Franzosen, zwei Italiener und jeder hat zwei Bücher bekommen. Mhm. Und die wollen natürlich auch Geld sparen. Das heißt, diese Bücher werden alle nicht mehr gedruckt. Wenn du was haben möchtest, nimm es als PDF und druck sie zu Hause aus. Oder
wahrscheinlich auf Englisch dann einmal durch, dann kann ich mir übersetzen.
Na, die haben sie Französisch und Englisch, also gerade was die Tour betrifft. Aber gibt es nur noch als PDF-Datei.
Ja, nochmal zurück zu dem Bild. Kriegt ihr das normale Bild, aber ohne Werbung, oder?
Na, wir haben mittlerweile, wir arbeiten ja viel über Internet. Früher lief das alles noch über Satellit. Jetzt haben wir seit Anfang 2021 diese Bilder übers Internet. Das heißt, wir haben schon noch, wenn wir Eurosport 1 empfangen, dieses Bild auch die Werbepause. Und dadurch, dass wir jetzt parallel auch GCN, Global Cycling Network, kommentieren, haben wir noch ein Bild, das läuft dann ohne Werbepause weiter.
Aber da seid ihr auch relativ, also seid ihr auch ruhiger, ne? Das nutzt ihr auch so ein bisschen als auch mal Luft, ist ja menschlich, man muss auch mal Luft holen und vielleicht mal naturelle Bedürfnisse
aber du in der Werbepause stürzt einer, so der Zuschauer kommt zurück, du musst ja als Kommentator dann sagen, hier, es ist gerade was passiert.
Also was sich wahrscheinlich keiner vorstellen kann, ich habe vorhin gesagt, wir hatten früher, als ich angefangen habe, 97, 98, 99, so zweieinhalb Stunden Programm, Flandern rum von Paris-Roubaix, Tour de France, alles, was dazugehört. Und heute bist du von Anfang an dabei. Du hast heute siebeneinhalb Stunden Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, genau solche Sachen, von Anfang bis Ende. Das heißt, du hast in dieser Zeit, seitdem wir jetzt für GCN kommentieren und auch über den Eurosport Player, noch nicht einmal die Zeit, in einer Werbepause kurz was zu trinken, etwas zu essen.
Ja.
Das gibt's nicht. Und jeder von euch, der im Beruf steht, der weiß, was es bedeutet, wenn du 4, 5, 6, 7 Stunden arbeiten musst, ohne Pause. Du hast wenig Möglichkeit, mal zur Toilette zu gehen. Du musst konzentriert arbeiten. Weil wenn ich einen Fehler mache, wenn ich irgendetwas nicht sehe, dann ist es der Zuschauer, der sich sofort wieder per Fax in München meldet und sagt, hey, kriegt ihr das nicht mit?
Das war aber nicht der Van der Poel, das war ein ganz anderer Fahrer.
Und dann gibt es eben auch, genau, dann gibt es welche, die reklamieren verschiedene Kleinigkeiten, wo du denkst, was soll das, ist doch scheißegal, weil du aber 7 Stunden am Mikrofon sitzt und der Kopf irgendwann mal leer ist, einfach auch mal Fehler macht. Das ist ja völlig normal. Selbst nach 1, 2 Stunden kommentieren, man muss sich vorstellen, du stellst dich irgendwo vor eine Menschenmenge und hältst 2 Stunden einen Vortrag. Wie geht sowas?
Aber
da machen sich diese Leute keinen Kopf. Warum? Nee. Weil sie auf dem Sofa liegen, wie der Fitz, und dann irgendwann die Beine hochschauen und wach werden und sagen, genau,
ausgeschlafen, die
letzten 5... Gesehen. Warum sieht ihr das denn nicht? Das sehe ich doch von der Couch zu Hause.
Dann wacht der Fitz auf und ist ausgeschlafen und sieht die letzten 5 Minuten.
Ja. Und der kriegt Geld dafür und ich sehe das vom Fernseher. Ist traurig, aber...
So, meine nächste Frage wäre gewesen, hast du eine Tabelle mit Statistiken, haben wir gerade beantwortet, du pflegst deine eigenen Word- und Excel-Listen,
dass ich dich die nächsten Jahre bearbeiten werde, dass ich die Liste mal sehe, ne? Also ich lasse da nicht mehr locker.
Kannst du gerne sehen. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen, zuschauen, gar kein Thema.
Würden wir gerne mal machen, aber du hast dann eine Tabelle, eine Excel-Liste oder hast du... ein Ordner Tour, ein Ordner Baskenrundfahrt, ein Ordner so. Oder hast du dann nochmal einen Ordner alle Fahrer oder was hat der gewonnen?
Es gibt natürlich im Internet mittlerweile viele Möglichkeiten, an Informationen ranzukommen. Es gab früher mal Bücher, die von belgischen, niederländischen und französischen Kollegen geführt worden sind über diese ganzen Ergebnisse und alles, was dazugehört. Ich habe diese Bücher seit Jahren nicht mehr, weil es eben im Internet auch Möglichkeiten gibt, an diese Ergebnisse heranzukommen. Mhm. Eine ganz wichtige Internetseite ist Pro Cycling Stats, kennt ihr wahrscheinlich.
Die ist auch mega aktuell.
Die ist super gut. Da kriegen wir viele, viele, viele Informationen raus. Nichtsdestotrotz, ich habe, so wie du das gerade gesagt hast, einen Ordner Tour de France, einen Ordner über die Spanien-Rundfahrt, über die Baskenland-Rundfahrt, über den Giro d'Italia, über die Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und wenn jetzt irgendwann im Gespräch hier im Laufe der Übertragung ein bestimmtes Thema ansteht, keine Ahnung, wir hatten während der Türkei-Rundfahrt mal das Thema, genau da haben wir über den Pfeil von Brabant gesprochen.
Mhm. Ganz aktuell.
Ganz aktuell. Und ich hatte dann vor Wochen mal gelesen, dass eben ein Teil der Streckenführung der nächsten Weltmeisterschaften auch hier in dieser Region ausgetragen werden.
Habe ich heute gehört.
Genau.
Wurde heute drüber
sehr
gesprochen.
Gut. Er ist nicht geschlafen. Und und wenn ich dann was wissen möchte, dann kann ich natürlich die Datei an meinem Computer öffnen und weiß ganz genau, wo es steht. Und im Notfall kann ich mal nachlesen.
Ja, Wahnsinn. Wie bereitest du dich vor jetzt? Ich sag mal, morgen ist Tour de France Etappe 5. Bereitest du dich dann, klar, mal gucken, wo läuft die Strecke lang, wer startet, wer ist ausgefallen? Gibt es da irgendwie noch was Bestimmtes, wo du dich
jetzt... Das kann ich beantworten, das weiß ich.
Okay, dann beantworte du es.
Samstags, wenn wir damals noch vor Corona, wo wir Rad gefahren sind, hieß es auf einmal, Jungs, ich muss weg, ich muss moderieren. Dann ist er morgens in uns Rad gefahren und irgendwann ist er dann abgebogen und du kamst nach Hause, gehst aus der Dusche raus, machst den Fernseher an. Denkst, die Stimme habe ich doch gerade eben noch gehört.
Sagst du mit mir am Fahrrad?
Ja, genau. Das kann nicht viele sagen. Das finde ich halt als Radsportfan geil.
Ja.
Sorry, jetzt aber zum Ernsthaft.
So, Carsten, wie macht man es wirklich?
Wie macht man es wirklich? Ich bereite mich eigentlich jeden Tag vor. Das heißt, alles, was es jeden Tag irgendwie im Internet in Sachen Radsport geht, wovon ich ausgehe, das könnte mal relevant sein, dass. Kopiere ich, überarbeite es und pflege es in die Datei ein, des jeweiligen Sportlers, des jeweiligen Rennens oder was auch immer. Also dahinter steckt viel, viel Arbeit. Und wenn ich jetzt bei dieser Etappe bin, keine Ahnung, wir müssen keine Tour de France nehmen, wir können die Türkei-Rundfahrt nehmen als Beispiel oder auch eine Baskenland-Rundfahrt. Ich setze mich morgens hin und lese, was gibt es Neues und mache das Programm, meinen Ablauf, notiere all diese Dinge in einem Schnellhefter zu dieser jeweiligen Etappe, zeichne die Sprintwertung, die Bergwertungen auf und alles, was dazugehört. Und wenn ich dann zwischendurch Zeit habe, die Übertragung relativ spät beginnt, ich sage jetzt mal so um 15 Uhr, 14.30 Uhr, dann setze ich mich zwischendurch, wenn ich Bock habe, auch noch auf die Kiste, fahre dann 2-3 Stunden Fahrrad und bin dann aber auch wieder früh genug zurück, dass ich eben rechtzeitig auch mit der Übertragung beginnen kann, weil ich ja dann immer noch gucken muss, wenn ich zu Hause bin, was ist aktuell im Rennen passiert, wie gibt es einen Live-Ticker, was ist da passiert, wie sieht die Spitzengruppe aus, wer hat die Sprintwertung gewonnen, die Bergwertung gewonnen, all diese Dinge. Also dahinter steckt extrem viel Arbeit. Wenn du meine Frau fragen würdest, wie das aussieht, sie könnte dir das sicherlich erklären, dass ich da sehr, sehr viel arbeite.
Würde ich wahrscheinlich wünschen, dass du einen 9-to-5-Job hast, oder?
Ja,
von klassischen Wochenenden frei.
Uns geht's ja gut. Ich arbeite ja nicht. Das ist mein Hobby.
Das ist krass, ne?
Das ist mein Hobby, das ich mache und mein Leben.
Wirst du, wenn ich mal kurz einfällt, bist du am Ende des Jahres, der Radsport, bist du froh, dass es vorbei ist? Hast du irgendwann das ist ja, wie du gerade beschreibst, es ist ja nicht nur, wie ich gerade doof sagte, du fährst mit uns Rad, setzt dich dann dahin und kommentierst ein bisschen, sondern das ist ja akribischste Arbeit, jeden Tag aufs Neue. Und selbst wenn du die Türkei-Rundfahrt 10-mal moderiert hast, die haben 10-mal eine andere Strecke. Und vielleicht bei Mailand Sanremo kennt man irgendwann die Cipressa und den Poggio. Das hat man schon mal gehört. Aber was weiß ich, wie die Straße in der Türkei heißt, wo die gerade langfahren, weiß ja kein Mensch. Ja. Und du machst zumindest den Eindruck, und ich glaube es dir jetzt auch, dass du sehr gut vorbereitet bist. Bist du am Ende des Jahres, im Oktober, bist du müde? Sagst du, boah, jetzt mal einen Monat durchatmen, nichts mit Radsport zu... Ich gucke zur Not Fußball oder lass mich mit allem in Ruhe und ich fange dann neu mit neuer Kraft an? Oder?
Also zum Teil schon. Das war jetzt 2019 bis 2019 schon, dass man da mal froh ist, dass jetzt Oktober ist und die Rennen beendet sind und du wirklich mal durchatmen kannst. Im letzten Jahr, im Corona-Jahr, war das ein bisschen anders. Wie es 2021 sein wird, weiß ich nicht. Aber das ist schon so, dass du dann einfach mal froh bist, dass du kein Radrennen hast. Ich bin froh, wenn eine Tour de France zu Ende ist. 3 Wochen Tour de France ist ganz brutal. Das ist jeden Tag Anschlag am Anfang.
Vor Ort sein oder auch jetzt letztes Jahr.
Egal, ob du vor Ort bist oder auch im Studio sitzt. Tour de France ist 3 Wochen Anschlag. Du schläfst abends ein mit Gedanken an die Tour de France. Du gehst morgens ins Badezimmer, wachst auf mit Gedanken an die Tour de France.
Giro,
was
Vuelta
passiert?
Nicht
so da genauso, okay. Aber die Tour de France ist anders. Ich sage immer, die Tour de France ist mit nichts anderem vergleichbar. Okay. Die stellt ganz andere Ansprüche, weil es gibt auch Zuschauer zum Beispiel, die gucken die Tour de France, die gucken aber kein einziges Radrennen im ganzen Jahr. Die Tour de France steht über allem und das kann man auch schlecht beschreiben. Die Tour de France ist einfach völlig anders, stellt ganz andere Ansprüche an alle Beteiligten. Da kannst du nehmen, wen du willst. Und deshalb ist die Tour Stress hoch 10.
Okay, krass.
Schlösser, Burgen, Kirchen. Woher bekommt ihr, nochmal um auf Tour de France zurück, die Infos? Habt ihr eine Aufteilung? Wer macht das? Also ich habe das Gefühl, es gibt dann einen, der dann auch immer sich mit dem Thema beschäftigt. Teilt ihr das auf oder wie funktioniert das?
Na, es ist ja so, dass wir, gerade was die Tour de France betrifft und bei der Tour Informationen über Schlösser und Burgen zu bekommen, ist das Einfachste, was es gibt.
Ja.
Aber es bedarf eben da auch einer Wahnsinnsvorbereitung. Das heißt, wir haben den Kollegen Ron Ringold, Marc Rode zum Beispiel, die für diesen Bereich zuständig sind, während der Tour de France, Spanien-Rundfahrt oder auch Giro d'Italia. Mhm. Und es gibt eben gerade bei diesen Rennen, die von der ASO organisiert werden, ein Buch, einen Guide mit diesen ganzen Bauwerken. Okay. Und das heißt, die sind gerade bei der Tour de France nach Kilometer genauestens aufgelistet. Du weißt zwar nicht, wird das überhaupt gezeigt oder wann es gezeigt wird.
Ja.
Du weißt nur, bei Rennkilometer 58 kommt dieses Schloss und das könnte vielleicht gezeigt werden.
Ja.
Das heißt, der Kollege Marc Rode zum Beispiel, mit dem ich auch im Podcast Windkante habe, der muss dann all diese Dinge im Vorfeld ausarbeiten, muss darauf vorbereitet sein, dass irgendwann dann, wenn es die Rennsituation auch ermöglicht, dieses Schloss, diese Burg oder was auch immer gezeigt wird. Und dann muss er was dazu sagen wissen.
Das heißt, der Marc, der blättert die Kilometer in dem Kulturheft durch.
So quasi,
und sobald das Bild kommt mit dem Château de
Vatasia,
sagt er...
Château Vatasia,
das ist
sehr
das,
gut.
Das nächste Ziel. Erklärt er, was das ist, wie alt es ist,
das
welche
ist
Familie
euer Ziel.
Das ist.
Ich komme quasi kostenlos hierher.
Genau, und bald kommt das Chateau.
Ja,
guck hinter dir das Rad. Glaubst du, das finanziert sich von alleine?
Canyon oder was?
Auch.
Das heißt, er blättert parallel halt immer das Buch durch. Dann kommen drei Dinger, die gar nicht gezeigt werden, weil das ist ja schon immer so. Der Hubschrauber kreist da drüber, zieht einmal so eine Schleife und von euch kommt. Just in time, die Information, es wurde dann und dann erbaut, dann und dann von dem zu der Familie übertragen, erobert, hast du nicht gesehen? Und die Infos, also ich kenne viele, die sagen, ich liebe diese Sachen, die dann immer kommen.
Ja, also es ist auch da wieder wahnsinnig viel Arbeit, deshalb haben wir das auch aufgeteilt, deshalb macht Marc oder Ron diesen Job, weil wir als Kommentatoren des Rennens eigentlich auch nicht darauf eingehen können, weil du kannst das nicht alles machen. Wie willst du sowas abdecken? Ja, du kannst nicht die Rennsituation verfolgen und dann noch über Schlösser reden und alles, was dazugehört. Und wir hatten das früher auch so, dass es alle gemacht haben, das heißt, dass eine Person oder zwei Personen alles übernommen haben, aber das sieht man auch wieder, wie komplex der Radsport mittlerweile ist. Die Radsportübertragungen, die sind ja nicht nur, dass man Radrennen zeigt, was passiert dort auf sportlicher Ebene, sondern es geht auch um diesen touristischen Hintergrund.
Total,
das ist einer der Gründe, warum Städte, warum Regionen ein Radrennen ausrichten möchten. Wenn ich an Tirol, Innsbruck 18 denke zum Beispiel, dort war der touristische Gedanke natürlich extremst wichtig und es ist auch richtig so. Aber das ist einer der Gründe und dann geht es eben nicht darum, dass du, ich sage jetzt mal, ein Fußballspiel kommentierst, wo 22 Leute auf dem Rasen stehen, da hast du deine Kladde mit all den Informationen zu diesen Sportlern und du musst nur was zum Spiel sagen.
Das Stadion bleibt ja auch mal gleich. Wir wechseln das Stadion im Spiel.
Du musst
nicht, ne?
Nichts an Sehenswürdigkeiten sagen, Streckenänderungen, Windverhältnisse, alles was dazu gehört. Du musst nur ein Fußballspiel kommentieren. Beim Tennis ist es genauso. Mhm. Da hast du zwei Spieler, die spielen gegeneinander und du musst was dazu sagen. Und im Radsport ist es sehr komplex, in der Leichtathletik, wenn du solche Events hast mit verschiedenen Sportarten, wie sie von Sigi Heinrich und Dirk Thiele zum Beispiel lange Zeit auch kommentiert worden sind, da ist es ähnlich komplex wie in Sachen Radsport. Aber der Radsport ist da schon extrem. Das heißt, du musst nicht nur über den Sport etwas wissen, du musst das Reglement kennen, du musst die Hintergründe kennen, über die Organisationen, alles, was irgendwo dazugehört. Und das ist extrem viel Arbeit.
Ja, das macht den Radsport ja auch so faszinierend für den wirklichen Fan. Also ich glaube, Radsport hat ganz viele richtige Fans, aber wenig so, ich glaube, Fußball, jeder kennt sich so ein bisschen mit Fußball aus und würde es auch mal gucken oder hört es nebenbei und so. Aber entweder, also es gibt, glaube ich, ganz wenig Leute, die, heute ist Flandern, ich guck mal, oder vielleicht Tour noch ein bisschen. Haben wir denn Deutschen dabei?
Genau.
Kann der denn gewinnen? Warum gewinnt der denn nicht die Tour? Ne? So, das ist ja der Standardspruch des beleidigten Deutschen.
Da war ich, glaube ich, 19 war das, Anfang 19 bei der Teampräsentation des Team SKS Sauerland in Sundern bei SKS. Und dann gab es, das war der Moderator der damaligen Veranstaltung, der dann die Frage gestellt hat, ich wurde kurz auf die Bühne gerufen, bla bla bla, und sagte, wann haben wir denn endlich wieder mal einen Deutschen, der bei der Tour de France mit vorne mitfährt? Und ich guckte ihn nur an, dachte, okay, bei der Tour vorne mitfährt.
Bei einem Pro-KT-Team, nee, KT-Team nur, ne?
Nein, wir hatten einen Emanuel Buchmann, der damals Vierter in der Gesamtwertung war, weißt du, wo ich dachte, was soll das denn? Und das ist aber der typisch deutsche Anspruch, wir wollen nur einen und das ist der Sieger.
Genau.
Ja. Und das im Tennis ist, wie wir vorhin mal gesagt haben, in der Formel 1, jetzt mit Mick Schumacher genauso. Mit,
ja, das ist, das ist der rettende Zipfel. Es war ja klar. Also RTL und Formel 1 müssen dem lieben Gott danken, dass Sebastian Vettel irgendwo herkam, als Schumacher aufgehört hat, weil sonst würden wir uns schon lange nicht mehr für den Quatsch interessieren. So, und jetzt graben sie den Sohn des Größten aus, so einer Motto, um in Deutschland diese Sportart zu retten. Das hat keiner. Ich habe keine Ahnung, ob der Typ gut oder schlecht ist. Um Himmels Willen, da will ich auch gar nicht einmischen. Aber es geht einfach nur darum, dass diese Maschinerie des Geldverdienens am Leben zu halten, weil sind wir. Es gibt einfach nur König Fußball in Deutschland. Das ist für uns Radsportfans ein bisschen blöd, aber das ist einfach so. Wir können ja über die Grenze, ist ja nicht weit bis nach Aachen und drüber. Ja. Da sieht die Welt ja anders aus.
Ja. Carsten, ganz kurz vor Corona, du bist bei der Tour de France, bei einer Etappe. Wie sieht, einfach mal in einer Minute jetzt abgerissen, wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir bei der Tour aus? Der Wecker klingelt, du wachst im Hotel auf und dann?
Also ich wache eigentlich so gut wie nie mit einem Wecker auf.
Okay.
Ich schlafe immer aus, ich werde dann bei Zeiten wach, wie zu Hause auch bei der Tour de France, wird das dann so um 7 Uhr sein, 6:45 stehe ich auf, auch wenn ich zu Hause bin und keine Programme habe oder sowas und fange dann an zu arbeiten. Bei der Tour de France ist es so, dass ich auf der anderen Seite auch kein Mensch bin, der frühstückt.
Ja.
Das heißt, je nachdem, was wir für ein Hotel haben, ob es jetzt eine wirkliche Kaschemme ist, in der du, keine Ahnung, noch nicht mal einen guten Kaffee bekommst.
Ist das so in Frankreich? Ist das tatsächlich
immer noch
dieses
so.
Gerücht?
Ich muss dazu sagen, unsere Hotels, die von Eurosport gebucht werden, die sind zwischenzeitlich schon um einiges besser geworden. Aber sie sind immer es gibt immer solche Ausreißer, die sind einfach grottenschlecht. Da könnte ich auch viele Geschichten erzählen über hundsmiserable Hotels.
Was war das Schlimmste? Aus dem Bauch?
Jetzt reden wir erstmal über den Tagesablauf. Genau.
Danke, Carsten.
Sorry,
danke. Das mache ich seit 2 Jahren mit Carsten. So, jetzt lass den Carsten einfach mal in einer Minute abreißen.
Das macht euch beiden ja auch so einzigartig. Dann stehe ich auf.
Du dich vor? Egal.
Und dann stehe ich auf und setze mich eigentlich an meinen Computer. Mittlerweile geht das, dass man in den meisten französischen Hotels auch Internet hat oder du läufst irgendwo in der Gegend rum und guckst, dass du in einem Café Internet findest. Und dann lese ich, was gibt es Neues und fange an, mich vorzubereiten. Und das in der Regel dann eben mit einer Tasse Kaffee oder 2 Tassen Kaffee. Das geht dann, keine Ahnung, wenn ich sag mal 7:30 anfange zu arbeiten und je nachdem, wo wir hinfahren müssen, wie lange wir fahren müssen, 2, 2,5 Stunden, vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann setzen wir uns ein Auto und fahren zum Ziel. Und dort geht die letzte Vorbereitung dann weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wir haben am anderen Tag eine lange Anfahrt, ich kann nicht viel im Auto arbeiten, weil ich selber Auto fahre zum Beispiel, dann setze ich mich abends noch hin, mache den Rest der Vorbereitung, die wichtige Vorbereitung für den folgenden Tag. Ja, und dann sind wir im Ziel, kommentieren dort unsere Etappe. Wir fangen eben mittlerweile bei Kilometer 0 an oder im neutralisierten Abschnitt eigentlich noch. Und wenn die Etappe zu Ende ist, laufen wir Richtung Auto, packen unsere Klamotten zum Auto und fahren zum nächsten Hotel und das geht dann nochmal 1 Stunde, 2, 3 oder 4 Stunden.
Das heißt, ihr quatscht nicht vorher mal mit Fahrern oder nachher nochmal mit Fahrern oder...
Das hatte ich ja, keine Ahnung, vor einer Stunde gesagt. Geht
genau.
Leider nicht.
Also früher ging es noch.
Früher ging das,
jetzt
war das sehr gut. Und es gibt ja heute Möglichkeiten, die gab es damals eben noch nicht, über Internet, über ein Instagram, über einen Twitter-Account, über Facebook, was auch immer, über eine WhatsApp-Nachricht von den Sportlern etwas Persönliches zu erfahren, was man erfahren möchte. Und ich persönlich sage auch immer, ich werde bei der Tour de France von einem Sportler nichts erfahren, was nicht ein anderer Journalist auch erfährt. Weil die Tour de France ist so ein Riesending, sie verraten die dort keine Geheimnisse. Dann sind Rundfahrten wie Paris-Nizza zu Beginn des Jahres viel interessanter, weil sie völlig entspannt sind. Da sind die Leute alle locker drauf und bei der Tour sind sie alle unter Strom und jeder möchte zack ins Hotel und weg und keine Leute sehen.
Quasi, ne?
Das ist bei der Tour ganz brutal. Und dann lieber im Frühjahr oder auch nach der Tour de France zu kleineren Rennen gehen, zu Rundfahrten, die persönlichen Kontakte pflegen. Das ist viel intensiver, viel besser als alles andere bei der Tour.
Mhm. Da muss ich sagen, habt ihr aber noch, darf ich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wir hatten ja mal Niklas Arndt bei uns, ja. Und da habt ihr den Vorteil mit Hotels, ihr könnt euch ja immer aussuchen, in welches Hotel. Bei den Teams ist es ja so, da wird es ja ausgelost, da darf ja mal das eine Team nah am Start genau. schlafen und mal das andere weiter weg und dann wird es ausgelost. Und dementsprechend hast du dann wirklich, wie du sagst, schon mal eine Crashem dabei. Ja. Oder du kannst ja halt nicht immer das Luxusresort da aussuchen. Ne?
Luxusresort gibt es in Frankreich sowieso nicht.
Schöne nicht Grüße an Frankreich. Konstruktive Kritik. Ihr könnt auch in diesem Punkt mal verbessern.
Ja, mein Vater ist 2004, glaube ich, mit dem Radverein sind die nach Frankreich, Alpe d'Huez gefahren.
HW.
Und genau. Und damals, ich weiß nicht, ob es 2-4 war, um den Dreh rum. Und da sind die in Alpe d'Huez, haben in Alpe d'Huez geschlafen. Ich war Hotel, keine Ahnung, wie es hieß. Und da war halt ein Vereinskollege, der auch mittlerweile leider verstorben ist. Der hatte ich glaube, der waren 9 Leute und er hatte ein Einzelzimmer. Und da waren die ganz stolz, das war das Zimmer, wo Lance Armstrong geschlafen hat. Und da haben die auch Fotos gemacht. Und das war halt ein Zimmer, doppelt so groß wie unser Studio hier, mit einem Bett drin, Punkt.
Dann hat er aber Glück gehabt, wenn das Zimmer doppelt so groß war wie euer Studio, dann war es in Alpe d'Huez schon klasse, weil in Alpe d'Huez, da gibt es diese Club Med Hotels und die sehen alle gleich aus, das sind diese typischen Wintersport-Urlauber-Hotels, die Zimmer sind sowas von spartanisch.
Also ich fand das schon spartanisch auf den Bildern. Das Einzige, was mich so begreift, ist, dass du zumindest 3 Schritte drin gehen konntest, das aber es war halt ein Holzbett drin, Punkt.
Aber in Alpe d'Huez sind die Zimmer meistens nicht so gut.
Okay. War ich noch nicht, will ich unbedingt mal hin.
Frage 11 meinerseits. Ein lustiges Ereignis. Fällt dir irgendwie mal so ein spontan lustiges Ereignis ein, was während dem Kommentieren, vor dem Kommentieren, drumherum irgendwie mal bei eurer Rundreise, bei der Fahrt zur nächsten Etappe?
Habt ihr euch mal verfahren?
Irgendwas Lustiges, wo du sagst, boah, da haben wir uns fast in die Hose gemacht vor
Keine
Lachen.
Keine Ahnung, wir haben ein Auto in den Sand gesetzt. Mitten in den Weinbergen bei der Tour de France 2003 hatten wir damals einen Mercedes und sind dann unter anderem mit Sean Kelly wieder zurückgefahren in Richtung Hotel. Das war Etappenankunft damals in Toulon. Einen Tag später hat einer unserer heutigen Kollegen, Juan Antonio Fletcher, die Etappe gewonnen. Naja, und am Abend vorher sind wir dann zurückgefahren vom Essen in Richtung Hotel. Und es war eine Straße durch die Weinberge irgendwo dort unten. Und plötzlich kam so eine 90-Grad-Linkskurve. Naja, unser Chauffeur, der ist dann nicht links gefahren, sondern geradeaus. Ja. Und wir landeten dann im Acker, mussten das Auto liegen lassen, weil die Achse gebrochen war. Und ich bin dann am anderen Tag mit den Kollegen, mit Sean und mit Carlton Kirby, nee, David Harmon war das damals noch, in Richtung Ziel gefahren, genau nach Toulon. Es ist alles gut gegangen, deshalb kann man heute drüber lachen.
Und aber schon stressig in der Situation.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte schon meine nächste Frage beinhaltet. Habt ihr am Abend mal richtig hart gesoffen, dass der nächste Tag, dass du da in deiner Kabine saßt und eigentlich der Zielsprint kommentieren anstrengender war als Sprint?
Nee.
Noch nie?
Nie. Hast du ja nie gedacht, Gott, besser nicht?
Nee, kein einziges Mal. Immer also es ist natürlich so, dass wir zum Essen Wein trinken. Das gehört in Frankreich logischerweise dazu.
Klar.
Da muss man auch dazu sagen, dass unsere britischen Kollegen, gerade auch unser irischer Kollege Sean Kelly, dann eher schon mal ein schönes Bier trinken. Aber das gab es bisher nie, nee.
Nicht? Also keine Journalistenpartys am Ende?
Nein.
Also nicht am Ende, sondern während der Tour, dass man abends, vielleicht in diesem Village.
Also es ist so, dass verschiedene Kollegen, auch schreibende Kollegen zum Beispiel, solche Geschichten schon mal erlebt haben, vielleicht auch anders genießen können, aber ja, auch da muss ich wieder sagen, weißt du, wenn du von genau weißt, was am anderen Tag auf dich wartet, du musst von 11, von 11:30, von 12, 4 Stunden kommentieren.
Plus
es
Auto
ist einfach
fahren,
am
plus,
Anschlag. Ja, und dann kannst du dir solche Ausreißer nicht machen. Und ich bin zwischenzeitlich auch in einem Alter, da geht sowas, muss ich ganz blöderweise sagen, nicht mehr so spurlos an dir vorüber. Du merkst es einfach und die Rechnung kommt dann 1-2 Tage später. Das ist so. Mit 20 also, packst du das, mit 25 oder 30 vielleicht auch noch. Siehst du,
Carsten, wenn ich es von mir sagen darf, also jetzt ist auch schon lange her, aber früher so in der Ausbildung, da ist es halt schon mal passiert. Ne? Du hast dich mit den Jungs irgendwo getroffen, es war ein Erntedankfest oder was oder eine Kirmes und du hast ja Sonntag nochmal richtig schön die Batterien abgeklemmt, ne? Und Montag dann,
Mittwochs, Bergparty.
Ja, war schon, damals gab es ja noch Mittwochs mal im Popoloco Ladies Night, ne? Und du bist dahin. klar, im jungen Alter, aber ich habe es auch später nicht mehr gemacht. Als man, auch wir wurden irgendwann mal teilweise vernünftig. Gab es mal irgendeine ganz skurrile Anfrage an dich, sei es online, per Brief, per Fax vielleicht über München? Gab es mal irgendwas, wo du dachtest, hattet ihr in die Murmel gehagelt oder fällt dir da irgendwas
in
ein?
In welche Richtung?
Egal, alles. Egal. Irgendwas, wo du dachtest, das gibt's doch nicht.
So, so Werbung für irgendwas machen, wo du sagst, okay,
nicht? Nee, auch nicht. Nee. Alles gut.
Dann hätten wir jetzt eine.
Jetzt kommt's. Ich sitze.
Vierte Etappe.
Ja.
Giro. Ist der 11. Mai. 4 und 11. Packt man noch die 7 dabei, sind wir bei 47,11.
Ja.
Wir kommen ja aus Köln.
Ja.
Kannst du bei Kilometer 47, damit man die 47, vierte Etappe und 11. Mai, bei deiner Moderation, bei Kilometer, wenn es geht und wenn keine Werbung da ist, sonst musst du es danach reinpacken.
Gibt doch keine Werbung. Für GCN?
Ja, aber ich gucke ja nur Eurosport.
Wir können doch, GCN können wir on demand nachher gucken.
Kannst du da bei Kilometer 47 Kölnisch Wasser und Vatasia mit reinbringen? Irgendeinen Satz? Chris, hast eingebaut?
Du meinst jetzt bei dem nächsten Giro d'Italia?
Ja. 11. Mai, vierte Etappe.
Das ist der Dienstag oder sowas, ne?
Genau.
Müsste das sein.
Dienstag. Da ist 4, 7 und 11. Das ist eigentlich 47, 11. Das ist Kölnisch Wasser und Vatasia.
Das muss ich mir gleich aufschreiben, sonst werde ich das vergessen.
Chris, hast du eingebaut?
Das kriegen wir irgendwie.
Meinst du, Chris hat irgendwie eingebaut? Das wäre meine skurrile Anfrage mal.
Wir sorgen für Einschaltquoten.
Du guckst jetzt skeptisch, meinst du?
Nee, ich überlege gerade. Ich gucke nicht skeptisch, ich überlege. Mit welchem Hintergrund?
Einfach so.
Einfach so.
Ich habe mir überlegt, wenn du noch keine skurrile Anfrage hast, habe ich eine. Und ich dachte, was passt besser? Wir kommen ja alle aus der Gegend aus Köln. Die 11 ist sowieso, ne? 11.11. Dachte ich, dann suche ich die vierte Etappe. Und ja, dann dachte ich, Köln, Kölnisch Wasser.
Benutzt du das, sowas, 47?
Nein, benutze ich nicht.
Ich habe ganz viel, meine Tante hat da, aber, meine Großtante hat da gearbeitet. Wenn ihr haben wollt, ich hab noch Reserven,
ich bei meiner Mutter stehen. Ich muss die Latte hochhängen. Wenn ich jetzt sage, bau Radschuh, bau Bier, bau Pommes ein, dachte ich, 47, Kölnisch Wasser, das ist nicht ganz so einfach einzubauen. Und
ja,
Vatasia,
kriegen wir hin.
Kilometer 47,
wir gucken,
am 11. Mai.
Leute, schaltet ein bei Kilometer 7, also vorher natürlich schon einschalten, aber bei Kilometer 47 kommt 47,11 Kölnisch Wasser und Vatasia vom Carsten. Ja, siehst du, Fizi?
Mega.
So, ich bin erstmal durch, Fizi. Jetzt darfst du mich gerne unterbrechen.
Jetzt kommt jeder mal
fragen. Jetzt machen wir es, Carsten. Ne? Man kann nicht 5 Stunden durchmoderieren. Jetzt kann der
nimmt der Fizi. Trockene Veranstaltung hier.
Ich...
Carsten, jedermann fragen.
Ja.
Einfach mal aus dem Lamengerus. Für dich als nicht nur Radsportprofi, also als genereller Fahrradfan, das schönste Rennrad aller Zeiten.
Boah.
Eins, sofort, nicht nachdenken sagen.
Keine Ahnung, da gibt's viele.
Hau einen raus, was fällt dir ein? An was denkst du jetzt? Sag ein paar, an was denkst du?
Fällt mir jetzt gerade ein Bianchi ein, finde ich wunderschön zum Beispiel.
Das aktuell von, oder so ein Pantani-Bianchi? Oder
die aktuellen Räder zum Beispiel. BMC finde ich super schön. Ja. Die neuen zum Beispiel finde ich total klasse gemacht. Ich war früher immer, oder vor Jahren habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt, weißt du, Discbreak und alles irgendwie verlegt oder sowas. Nur wenn ich heute die Fahrräder sehe, die von den Profis gefahren werden, die sind so aufgeräumt, die sind so klasse, die sind so schön, finde ich schon cool, muss ich ehrlich sagen.
Was hältst du von diesen breiten Aero-Lenkern, also quasi rund, der Lenker war ja früher rund, heute hast du ja den Oberlenker, der ist ja meistens flach. Was hältst du, also optisch schick? Magst du es? Also fährst du selber?
Wie flach meinst du jetzt?
Dreh dich einmal um und guck dir das Ratter an.
Also, weißt du, dieses Pinarello hier.
Genau.
Ja, sowas Ähnliches habe ich ja auch. Ob ich jetzt KTM fahre zum Beispiel oder Canyon. Das ist ja bei denen so ähnlich. Ich finde es gut. Ich finde es gut.
Ich habe es ja auch neu jetzt, dieses Flache. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich bin noch nicht so der... Aber ja, wer bin ich als Maßstab?
Nee, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ja zu Hause verschiedene Fahrräder, die ich nutzen darf. Das sind so Testräder, sage ich mal. Mhm. Ob das jetzt auch ein Merida Reaktor ist. Die haben ja alle von Vision zum Beispiel diese Lenker-Cockpit-Einheit. Und das ist schon cool, irgendwie damit zu fahren. Doch, absolut.
Okay. wenn du an Jedermann denkst, ich meine, du bist ja rund um Köln, hast du ein paar so Siegerehrungen, da haben wir uns auf der Bühne mal getroffen.
Ich bin, glaube ich, rund um Köln ein oder zweimal gefahren.
Und Siegerehrung hast du auch mal gemacht.
Genau, moderiert.
Ja. Darf ich noch mal erwähnen, dass ich auf der Bühne bei rund um Köln stand? Egal.
Jetzt muss ich noch mal
grad, war doch ein großer.
Damals. Jetzt muss ich dir mal zwischengrätschen. Erstens bin ich wieder zurück, ich habe neues Bier geholt. Ja. Da erstmal zum Wohle. Carsten, fällt dir das auf, zum Beispiel, wenn du moderierst wie Rad am Ring, dass dir dann so Knallköpfe auf den Sack gehen und dich am Handy anrufen? Ich zeig jetzt mal kurz in diese Richtung.
Weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch,
ganz auf der Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Ich sag, ich rufe den jetzt an, der soll weitermachen, es soll aufhören. Weißt du, es ist ja auch okay, aber da wird ja jeder, was ja auch vollkommen okay ist, wird jeder geehrt. Und
ach so, damals hat man die Siegerehrung. Ne?
Genau, ja, genau. Ja, ja.
Und der Fizi sagte so, jetzt gehe ich dem Carsten mal auf den Sack und jetzt rufe ich mal an.
Ja.
Stimmt, das fällt einem sowas auf, so wenn ich komme von der Siegerehrung, guckst aufs Handy, oh, 12 Anrufe in Abwesenheit, 12-mal Daniel Fietz. War bestimmt wichtig.
Mit Sicherheit, wenn Daniel anruft, ist es immer wichtig.
Immer wichtig, stimmt. Ja. Ach, geil. Ja. Was ist für dich die größte Jedermann-Sünde? Wenn du an Hobbysportler denkst, im Vergleich zum Profi, du fährst mit dem Rad, dir kommen Radsportler entgegen, was ist eine Sache, wo du sagst, geht gar nicht?
Keine Ahnung, fällt mir gerade spontan nichts dazu ein. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist nicht zwingend eine Sünde, aber viele von den sogenannten Hobbysportlern, gibt natürlich auch andere, aber einige, die erst irgendwann mal Mitte 30, 35 angefangen haben, Rad zu fahren, die glauben, sie können Rad fahren.
Wie ich? Vollkommen.
Möglicherweise, keine Ahnung. Aber ich sehe das ja selber, wenn ich mit ein paar Leuten unterwegs bin, die können zwar lange fahren, die können zum Teil auch schnell fahren, aber sie beherrschen ihre Fahrräder nicht. Ja. Und das finde ich nicht ganz so doll.
Also Skills quasi, Skills auf dem Rad. Also nicht vorhandene Skills findest du nicht. Also
Rennradfahren muss man lernen.
Also keine große Satteltasche, kein Spacer-Turm, das ist egal, solange du dein Rad beherrschst.
Du musst dein Rad beherrschen und dass viele glauben, sie beherrschen es, tun es aber nicht wirklich. Ja, und gerade
sitzt einer vor dir.
Ja, weißt du, wenn ich an unsere Locker- und Lustig-Gruppe denke, da gibt es auch den einen oder anderen.
Ja, total. Und das ist ja, wenn du ehrlich bist, ist das ja auch der Querschnitt des Jedermann-Hobbyfahrer, weil er sich da trifft. Also von okay, guten, okay, bis sehr, sehr guten Lizenzfahrern, wir hatten auch den einen oder anderen Profi mal da, bis hin zur Hobbytröte wie mich, der froh ist, dass er nicht vom Rad fällt, ist ja alles dabei.
Ich habe so dieses typische Beispiel, da gibt es auch den einen oder anderen, du fährst in so eine Zweierreihe und sobald du der Person auf deiner linken oder auf deiner rechten Seite etwas zu nahe kommst, und ich liebe es, mit dem Ellenbogen zu spielen, weißt du, so mal rüber und dann merkst du schon, wie die jeweilige Person völlig nervös wird, weil sie sowas überhaupt nicht akzeptieren kann und nicht damit umgehen kann, weil sie einfach Angst hat, sie liegt gleich auf der Straße.
Der Peter kann das sehr gut. Der Peter fährt neben mir, sagt nicht sehr, genau. Und ich bin derjenige, der Angst hat auf der Straße. Alter, was machst du da? Alter, was soll das? Ich kommentiere dann das Fahrradfahren.
Wir reden wieder von Peter Büsch.
Genau, genau. Peter, schöne Grüße.
Ich habe es vom Rafa gelernt. Rafael Otto, sagt dir vielleicht auch noch was?
Natürlich, ja. Der kann ja auch Radfahren.
Genau, der kann auch Radfahren. Und dann fuhren wir Zweierreihe. Und wenn du mit dem Zweierreihe fährst, dann fährst du ja enger rechts an der Straße, als wenn einer alleine fährt. Ne?
Genau.
Und da habe ich auch gesagt, also wenn ich mit dem Rafa fahre, ich habe dann auch lange gebraucht, bis sich das dann irgendwie vereinheitlicht hat. Also man fährt dann auch, bei mir kommt dann ein Schlagloch, er fährt einfach weiter, du drückst ihn weg, fährst um das Schlagloch rüber und fährst dann automatisch wieder nach rechts, weil er eh immer einen Ticken zu dir rüberfährt. Ja. Habe ich mir auch schon gesagt, ich sage, mit dir halte ich mehr Händchen als mit meiner Frau. Und teilweise kommt es vor, du fährst so nah, auch mit Lenker an Lenker, da hat der bei mir schon einen Umwerfer schaltet. Der fährt mir gegen Schalthebel und dann zack, runter, fährst auf einmal am kleinen Kettenblatt.
Das macht aber dann, das macht dann natürlich irgendwo absichtlich, aber da macht es auch Spaß. Oder was auch eine absolute Todsünde ist, wenn du zu zweit vorne in der Reihe fährst und dein Nebenmann versucht dann immer mit seinem Vorderrad 10 Zentimeter, 15.
Vorstecken.
Ja, genau.
Wie der Rafa sagt, Vorstecken.
Das ist so tödlich und ich könnte die Leute in der Luft zerreißen.
Gerade wenn du in einer größeren Gruppe, wenn du zu zweit bist und dann Spaß hat, meinetwegen, aber wenn du in einer größeren Gruppe
hat man apropos zerreißen, da hätte ich fast schon mal die ein oder andere Trikottasche aufgerissen bekommen, weil der Rafa dann einfach in deine Trikottasche packt und dich zurückzieht.
Ja, zum Beispiel.
Und manchmal macht er dann
Ja, aber das sind so Todsünden.
Okay, ja. Also geht die Sünde, wenn ich sage, das Schlimmste am Hobbyfahrer sind nicht Stilist, also nicht optische, sondern wirklich Skills, ist, glaube ich, mir fällt nichts Besseres an. Also Bike-Beherrscher, also von der Technik her, also gar nicht so, also der ist die Optik, wenn er die Socken bis zu den Knien hat oder nicht rasierte Beine das ist halt egal. So. Weißt du, wir uns drüber echauffieren?
Ja, ich mag ja auch
er ist ja immer die Style-Polizei, nenne ich ihn.
Ich mag ja auch keine schwarzen Socken beim Fahrradfahren.
Unrasierte
Beine. Vor kurzem hatten wir doch relativ gute, schöne, frühlingshafte Temperaturen.
Oh ja.
Dann habe ich mir überlegt, rasierst du jetzt die Beine, du willst heute mit kurzer Hose fahren oder nicht? Und dann habe ich erstmal bei Agrarwetter geguckt, wie das Wetter in den nächsten Tagen sein wird. Dann habe ich gesehen, okay, wird wieder schlechter, fängt an zu regnen, gibt auch wieder Schnee. Lass die Beine unrasiert, fahr nochmal mit Beinlingen durch die Gegend.
Ich bin auch bei gutem Wetter, wo man hätte kurz fahren können, bin ich mit Beinlingen
Lass
fahren,
ihn doch mal ausreden.
Ist gut. Nee, und dann habe ich die Beine eben nicht rasiert. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und ich finde es aber toll, dass diese ganzen Menschen, die jetzt mit dem Rennrad unterwegs sind oder mit dem, von mir ist auch mit einem E-Bike, die neu in der Corona-Pandemie hinzugekommen sind, sich mit dem Fahrrad bewegen.
Total.
Und dann ist mir völlig scheißegal, wie der auf dem Fahrrad sitzt, wie er fährt. Hauptsache, die fahren Fahrrad und Hauptsache, sie bewegen sich.
Und jeder kann über sich selber lachen. Sonst, wenn es keinen Spaß macht, ist ja doof. Und kann man so sein lassen. Knielinge, ja oder nein?
Knielinge, ja, habe ich auch.
Danke. Danke, Carsten. Danke.
Trage ich zwar ganz selten, aber finde ich gut.
Ja, danke, Carsten. Bitte. Okay, ich habe dich ja auf einem Gravelbike erwischt. Das heißt, das Thema wird hier ausgeklammert.
Hast du die Folge gehört?
Nein, habe ich nicht. Nee, wann war das?
Welche? Nee, da brauchst du nicht zwingend reinschalten. Aber,
Nein, Gravelbike finde ich cool.
Cross ist Boss.
Bin ich raus.
Wir hatten eine Folge, da ist er richtig ausgeflippt. Da war, glaube ich, er hatte grundsätzlich einen schlechten Tag und der Podcast war sein Ventil.
Vorher gesoffen.
Und das waren für diese Folge haben wir wirklich tatsächlich die besten Kritiken bekommen. Kein Witz.
Ja, ist halt, ich habe gar nichts dagegen, aber es ging halt irgendwie letzten Winter, hat das irgendwie in jeder WhatsApp-Gruppe, ey, lass mal graveln gehen und irgendwie, das war ein scheiß Tag.
Aber soll ich dir mal sagen, was ich daran klasse finde? Also nicht, weil ich jetzt aus dem Crosssport komme und da mal richtig nett durchs Gelände gefahren bin. Du fährst runter, gerade bei uns hier im Bergischen, von der Straße, du bist irgendwo ohne Autos unterwegs. Du musst dich nicht darauf konzentrieren, welcher LKW, welcher PKW kommt jetzt von hinten an dich herangerollt und fährt dich vielleicht um, guckt er gerade auf sein Smartphone, fährt dich vielleicht dadurch in den Acker, gibt es da vorne eine Ampel rechts vor links und alles, was dazu gehört, sondern du fährst einfach nur durch die Gegend. Völlig entspannt und es ist entspannter als mit dem Rennrad.
Schöne Wege zweifelsohne bei uns. Gott, jetzt werde ich ja noch pro dafür. Ja, vielleicht werde ich es irgendwann mal ausprobieren. Und
es ist bei uns im Bergischen wunderschön.
Traumhaft, aber es ist ja...
Grundsätzlich, du kennst den Fietz ja, der Fietz ist ja, ich mache immer das, was alle anderen nicht machen. Er fuhr ein Markenrad, alle anderen haben Discounterrad gefahren. So, jetzt haben wir uns endlich mal ein Markenrad bei uns in unserer Mucha-Radler-Gruppe geleistet. Er hat sich ein neues Rad gekauft. Was für eins? Discounterrad, natürlich.
Echt?
So, Fizi
sogar
trug...
Sogar von Decathlon.
Nein.
Ja, doch.
Super geiles Rad.
Fizi zog die Socken über die Beinlinge. Irgendwann alle Fizi... Nein, Socken gehören unter die Beinlinge.
Es ist ein bisschen...
Apropos Bergisches, weil ich gerade gesagt habe, wir haben eine tolle Region, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Du hast ja vorhin mal gesagt, dass ich in Freiburg da unten aufgewachsen bin und Crossrennen gefahren bin. Und wir sind, keine Ahnung, wann das genau war, ich hatte es vor kurzem mal gesehen, 1980 muss es gewesen sein, genau, zu einem Crossrennen nach Lohmer Birk gefahren. Und ich war in diesem...
Es gab einen Cross... Ich kenne den Silvesterlauf, den gab es jahrelang.
Es gab einen Crossrennen in Lohmer Birk vom Papa von Jörg Fritz Schleicher, ehemaliger Nationalfahrer, veranstaltet. Muss mal Peter Bisch fragen, der kennt sich da aus.
Der ist wahrscheinlich da 10-mal mitgefahren.
Ja, so ähnlich. Oder genau. Von 80 Peter ist auch für den RV Siegburg gefahren und kennt die Familie Schleicher sehr, sehr gut. Und naja, und dann sind wir hergekommen nach Lohmer Birk und ich hatte an diesem Tag keinen Bock auf Radrennen. Weil ich irgendwie scheiße drauf war.
Von Freiburg bist du hochgefahren.
Ja, mit dem Auto natürlich.
Ja, aber das sind ja, was sind das?
Aber das gehörte damals dazu. Du bist immer 4, 5, 6 Stunden im Auto gefahren.
Geil. Er meinte ja mit dem Auto, du bist so weit gefahren, weil er wies ja nicht so weit fährt. Und du so, ja, nee, nicht mit dem Rad. Als hätte er im Traum nicht dran gedacht. Ist das geil? Ja, nee, mit dem Auto natürlich.
Nein, er fährt nicht lang mit dem Rad. Die Kacke macht man doch erst seit letztem Jahr, wo es uncool war, wenn man
die sind früher noch mit dem Rad zum Rad dran gefahren.
Es ist ja heute noch bei coolen Lizenzrennen teilweise, dass du nach Trierweiler fährst von hier, was irgendwo bei. Aber umgekehrt, Loma Bürk ist halt für uns, ja, das ist halt Bürk, ne? Ja, so, ja. Aber du kommst aus Freiburg, irgendwo bei Köln wahrscheinlich, ist so die Ansage.
Richtig,
ne?
Genau, wusste genau. Ich ja damals nicht. Ja. Nee, und ich hatte auf jeden Fall keinen Bock, um Radrennen zu fahren und kam dann hierher. Es war eigentlich ein schöner Tag, es war relativ frisch, irgendwann, glaube ich, November war das gewesen. Und dann sehe ich diese Strecke und fand die so geil, dort hinten am Tennisplatz.
Am Fußballplatz, Tennisplatz
ja, hinten, genau. Und ich fand diesen Rundkurs so geil und bin dann dieses Rennen gefahren, habe es auch gewonnen. Und ja, und jetzt schließlich...
Du hast in Loma Bürk ein Crossrennen gewonnen, hast aber in Freiburg noch gewonnen. Und
genau,
erzähl weiter, weil die Frage schließt sich wahrscheinlich an.
Nee, und das war für mich jetzt so der Punkt, da hat sich für mich der Kreis geschlossen. Jetzt wohne ich hier.
Ja.
Und das ist für mich jedes Mal, wenn ich zu Hause quasi aus dem Fenster gucke, also übertrieben gesagt, dann sehe ich diesen Sendemaster von der Telekom in Loma Bürk. Und wenn ich mit meinem Gravelbike unterwegs bin, fahre ich da schon mal ab und zu vorbei und fahre auf dieser Strecke darum. Also insofern ich noch weiß, wo die Strecke herführte am Tennisplatz. Und das ist schon cool irgendwo. Das hatte ich damals erlebt als 17-Jähriger. Und jetzt lebe ich hier in dieser tollen Gegend.
Das war die Frage, die ich gerade am Anfang, also mittendrin vergessen habe. Der Weg von Freiburg nach Loma, beziehungsweise ins Bergische.
Hm. Ja, durch meine Frau.
Also nicht nur, das hört sich so despektierlich an. Nein. Also es nur wegen der Liebe, hat es keine jobmäßigen Sachen, keine anderen. Nein, es ist rein der Liebe, bist du hierhin, haben wir das große Glück, dass du hier wohnst.
Genau, Simone kommt ja aus dieser Region.
Genau.
Aus Lindlar.
Danke, Simone, danke.
Aus Lindlar? Lindlar.
Lindlar, ich wollte gerade sagen. Also Lindlar, ja.
Aus Lindlar und deshalb lebe ich jetzt hier.
Ach, cool.
Ja.
Danke, Simone, danke. Das ist sehr gut.
Nein, das macht auch irre viel Spaß. Ich weiß nicht, mit dem Rad zu fahren, wie ihr das seht, aber ich finde es
ja. Ich kenne ja nichts anderes. Ich habe mein Leben lang hier gewohnt.
Ich bin ja im Raum Thuniberg, Kaiserstuhl groß geworden, aufgewachsen und kenne dort eigentlich jeden Schleichweg. Gerade ich habe auf dem Thuniberg-Höhenweg Fahrradfahren gelernt, kenne dort jede Ecke. Ist schön, da mal wieder mit dem Rad zu fahren. Aber was ich hier einfach klasse finde, es geht immer so ein bisschen, ja, Jean-Claude würde sagen, kopiert hoch und runter. Du hast so kleine Steigungen, 3-4 Kilometer maximal. Mhm. Und was hast du in Freiburg? Da hast du den Schwarzwald. Und da geht es nur buff hoch. Wenn ich an den Storen denke, an den Kandel, an den Schauensland und Bällchen, alles, was dazugehört, das sind einfach Berge. Da brauchst du schon eine gewisse Grundlage.
Ja.
Und hier hast du mal so Steigungen, 3-4 Kilometer. Da kannst du auch mal drüber fahren, selbst wenn du weniger Grundlage hast. Oder du fährst raus an die Sieg, was ich gerne mache, Richtung Siegburg, Hennef zum Beispiel oder auch Richtung Bonn an den Rhein raus, da hast du eben keine Hügel, sondern fährst dann noch ein paar Kilometer flach. Und jedes Mal, wenn du oben auf so einer Welle bist, dann guckst du wieder rüber, dann geht's da wieder runter, dort wieder hoch und dann wieder runter. Und das finde ich einfach immer wieder was Neues nach jeder kleinen Steigung.
Ein bisschen was von Flandern, ne? Außer Kopfsteinpflaster, das fehlt.
Na, Flandern ist anders, Flandern ist geil.
Hier ist auch geil. Nein, aber Flandern ist...
Ja, aber anders.
Wann hat Christoph gewonnen? 2016?
Flandern-Rundfahrt, ja.
Da war ich, hatte meine Frau mir zum Geburtstag Flandern-Rundfahrt. Ja. Ich hatte an Flandern Geburtstag und wir sind hingefahren. Blöderweise hat meine Frau in der Vorbereitung...
Wir trinken noch eins.
Ja.
Dieses geile Bier aus Appenzell.
Hat meine Frau in der Vorbereitung die falschen Leute gefragt und hat ein Hotel in Falkenburg gebucht für die Flandern-Rundfahrt.
Ja, aber Falkenburg ist auch cool.
Ja, ja.
Ist nur ein bisschen weit weg.
Ist ein bisschen blöd, wenn der Start in Brügge ist, um 9 Uhr, 10 Uhr morgens. Und ja, das Hotel konnte man nicht mehr stornieren.
Um 7 losgefahren oder um 6.
Um 5 oder so, also ohne Frühstück und alles. Weil wir konnten das Hotel wäre, es hätte keinen Sinn gemacht zu stornieren, weil irgendwie 8% Stornogebühren und so. Wir haben dann die Volta Limburg samstags geguckt. Stefan Küng damals gewonnen, sehr geil. Weil vor allem auch ganz klein, also großes Rennen, aber das war einfach klein. Wir saßen an dem Café am Ziel mit einer riesen Leinwand und die Fahrer, die vorher ausgeschieden sind, liefen dann nachher da rum, geduscht in normalen Klamotten. Das war für mich als Fan so unvorstellbar, dass es sowas gibt. In Deutschland ja nie gesehen. Und am nächsten Tag sind wir halt in aller Frühe los. Das war auch das Jahr, wo die Shimano-Begleitfahrzeuge sich so beliebt gemacht haben. Wo die, wer war das
denn? Mit den Stürzen.
Ja, ja, wo ja, die ja. dann die Autos ja, rein genau. und, also, ja, dämlich. Aber das war, also, die Ecke da oben, seitdem ich da war und ich bin zum Beispiel in Quaremont zu Fuß gelaufen und glaube ich 2 Jahre später bin ich...
Und warum bist du da nicht hochgefahren?
Kein Rad dabei.
Ach so.
Aber ich bin 2 Jahre später bin ich...
War ich hätte jetzt gedacht, keine Beine dabei.
Ich war mit dem Rad oben, wir waren in Audenarde, da durfte ich, bin ich nach Gerzbergen gefahren mit dem Rad und Mur von Gerzbergen, hatte dann aber leider eine Frischfrau, was ist leider, Gott sei Dank, eine Frischfrau, schwangere Frau dabei.
Ich dachte gerade, was sagt er? Eine Frischfrau.
Schwangere Frau. War noch in den, glaube ich, ersten
meine
drei Monaten.
Frau war gerade schwanger.
Frisch schwanger. Also frisch heißt, also da war noch ein bisschen hormonell was.
Und ich notiere gerade Vizi-Sprachtraining. Wo war das nochmal bei dir?
München, ne?
Genau.
Auf jeden Fall fand die es nicht so cool, dass ich dann da alleine Rad fahre und sie alleine lasse in im Wohnmobil und so. Und deswegen wurde es leider nur die Mur. Aber die Ecke, ich weiß, was du meinst. Das ist, also jede Straße, die du da fährst, ich kam mir alleine vor wie ein Ausreißer von Flandern. Und jetzt fahre ich da irgendwo eine Hauptstraße, die ich gefahren bin. Das war,
aber hier im Bergischen sind die Berge ja länger.
Ja, stimmt. Die Mur war, Kopfsteinpflaster macht es sehr schwer. Du kommst auf diesen Marktplatz.
Ja, aber die Mur ist ja nicht lang.
Aber das, ich finde dieses Gefühl, du kommst ja diesen Weg runter, dann kommt diese Brücke und dann fährst du rechts auf diesen Marktplatz. Allein das Gefühl, ich meine, wir hatten, glaube ich, noch ein bisschen Verkehr hatte ich dabei, aber ich kam mir vor wie...
Du hattest Verkehr.
Ja, mit einer frisch schwanger Frau. Meine Frau hört, wir können reden.
Mit einer frischen Frau.
Sarah hört das nicht. Ja. Nee, aber du kommst ja hervor wie, wer war da, wie Christoph oder... Ja,
Carsten, ich sehe, wir verstehen uns. Der Rafa wird ja sagen, natürlich kennt er die Berge nicht, er biegt ja vorhin Eidorf ab.
Ja genau, das haben wir dir heute noch gar nicht erwähnt, genau.
Ja, der... Indianer, der in Eidorf abbiegt.
Genau, ich werde mal verarscht, dass ich mal abgebogen bin, als sie schnell gefahren sind. Aber ich bin ein Rennen vorher gefahren, was auch nicht mehr anerkannt wurde seit letzter Woche. Ja. Frechheit, egal.
Er hat immer eine Ausrede.
Nee, auf jeden Fall, doch, Flandern da oben ist geil. Warst du da auch schon mal vor Ort moderieren oder war das?
Flandernunfall, klar, öfters. Ich, okay. Ja. Eigentlich jedes Jahr.
In Ziel in Audenarde?
Also, früher in Meerbeke. Ja. Und dann in Audenarde, ja, schon.
Habt ihr, was ich gerade eben noch vergessen habe, bei der Tour. Tour vorbei, da soll es ja bei den Fahrern heiß hergehen am Ende der Tour. Seid ihr dabei oder willst du einfach nur nach Hause oder genießt du noch Paris oder was?
Ich bin platt.
Die Fahrer ja auch.
Ja, aber sind anders platt.
Okay, also
und die haben die Schnauze voll.
An Party auch nichts mehr zu denken und so. Einfach nur nach Hause und Ruhe.
Ich bin auch manchmal froh, gerade am Ende der Tour de France, ich bin dann schon ein, zwei Mal alleine was essen gegangen, weil ich einfach runterkommen wollte, meine Ruhe haben wollte und ins Hotel schlafen. Am anderen Morgen geht es ja schon früh wieder mit dem Zug nach Hause.
Dann geht auch für dich der Spaß ja los mit Nachtourkriterien.
Ja, so, aber ne? Du brauchst nach der Tour, brauchst du erstmal, früher war es noch schlimmer als heute, weil ich jetzt mehr Routine habe. Früher nach der Tour de France war ich ein, zwei Wochen platt. Da warst du völlig am Limit. Und heute ist es so, ich komme von der Tour nach Hause, brauche 4-5 Tage, um wieder in diesen normalen Rhythmus reinzukommen. Und das ist jetzt schon etwas besser, aber du bist nach der Tour de France, bist du mausetot.
Kann man sich das so vorstellen wie Messe? Also wenn unser einer auf der Messe ist?
Ja, natürlich, genau so ungefähr. Richtig, genau. Du stehst ja immer nur unter Strom. Mhm. Du hast 24 Stunden eigentlich, oder ja, 24 Stunden ist übertrieben, aber selbst nachts wachst du manchmal auf und denkst an die Tour, was passiert morgen? Und ich hatte eine ganz schlimme Erfahrung, Giro d'Italia 2006 war das mit Jan Ullrich damals, als diese ganze Doping-Geschichte langsam hochkam mit irgendwelchen Fällen beim Giro d'Italia und alles, was dazu gehörte.
Du hast auch die dunkelste Zeit des aktuellen Radsports ja quasi live mit dir, klar.
Und ich sag mal ganz ehrlich, das war damals zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich also keine Schlaftabletten, ich hatte damals Dings hier genommen, sag mal schnell, Baldrian, genau, zu mir genommen, um einfach nachts zur Ruhe zu kommen, weil mich das so aufgewühlt hat, es gab so viele Informationen und ich musste das irgendwie verarbeiten, ich musste Zeit zum Schlafen haben, weil ich am anderen Tag wieder arbeiten musste.
Ja.
Das war brutal.
Hattest du da Angst um deinen Job in der Zeit?
Nee, das nicht. Nee, hatte ich nie, weil ich auch wusste, dass Eurosport dahinter steht. Und Radsport auch nach wie vor übertragen wird, wir nicht aussteigen, so wie das eben die Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben. Nee, hatte ich nicht.
Okay, aber das war eine echt krasse Zeit. Cool, wie sie es jetzt ausbauen. Mittlerweile wird ja, danke an GCN-App, wenn sie funktioniert und ich das richtige Tablet habe, es liegt immer an mir.
Genau.
Ist ja geil, was du kannst ja wirklich alles, also als Zuschauer, ich meine klar, für euch Stress, aber ab Kilometer null, ich kann mir alles angucken, sei es so, ja, in Anführungszeichen unbedeutende Rundfahrten, die jetzt nicht die Grand Tours sind, sondern andere, was ich teilweise auch vom Gucken interessanter finde. Als wir telefoniert haben, ich meinte, ich finde es irgendwie cool, wenn Radprofis ganz dick angezogen sind. Weißt du, was ich meine? Dieses schlechte Wetter und so, nicht dieses...
Du willst die Leiden sehen.
Ja, ich bin auch ein bisschen Materialfan. Ich fand zum Beispiel diese Gabba-Jacke, als sie rauskam, ich glaube, wo Ciolek damals Sanremo gewonnen hat. In dem Jahr hatten auf einmal alle diese schwarzen Jacken.
13, ja.
Genau. Das fand ich... Ich fand es cool, dass Ciolek gewonnen hat. Was mich viel mehr hätte, ich wollte diese scheiß Jacke haben. Das hat mich komplett ein Jahr lang getriggert, bis ich sie dann irgendwann bekommen habe. Leider in Blau, sieht nicht so schön aus, aber egal.
Aber die Jacken sehen auch cool.
Total. Total. Also das ist echt mal eine nützliche Erfindung der letzten Jahre, ja, wo man eigentlich glaubt, man hätte bekleidungsmäßig viel schon, oder es gibt schon viel, schon geil. Wie viele Kilometer bist du letztes Jahr gefahren?
Boah,
weißt du das?
Muss ich das sagen?
Sag mal. Oder wenn du es willst. Wenn nicht, dann sag, nein, weißt du nicht.
Also sagen musst du nur Kölnisch Wasser und Vatasia bei Kilometer 47. Das
also
kannst du sagen.
Also Corona-bedingt bin ich relativ viel gefahren, so viel wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Für meine Verhältnisse viel. 9, knapp drüber.
Cool. Was ist dein FDP?
Keine Ahnung.
Okay, jetzt habe ich die Wette gewonnen. Ich dachte, Jupp sagt mir, du haust mir direkt eine auf die 12.
Nee.
Ich habe gesagt, hey, Fiete. Er sagt direkt, hast du sie noch alle oder was?
Also ich sag mal so, weißt du, ich bin ja diese ganzen Kilometer, bin ich ausschließlich alleine gefahren.
Ja.
Und das ist einer der Gründe, warum ich mit verschiedenen Leuten einfach nicht mehr Rad fahre, weil das einfach für mich zu viel Competition ist. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will Fahrrad fahren, ich will Spaß haben, ich will gesund bleiben. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich dabei gesund bleibe oder was für meine Gesundheit tue. Und alles andere drumherum interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich bin auf Strava, nur keinen einzigen Kilometer, den ich auf dem Fahrrad fahre, den poste ich auf Strava.
Wollte gerade sagen, habe ich nicht. Nee, Strava, ich mache Strava ja auch.
Na, Strava sind nur meine Wanderkilometer drauf.
Ach krass, okay, geil.
Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, sonst cool. Aber gar nichts.
Ist ja auch eine Sache, die durch Corona ja gefördert wurde. Aber wir sind schon mal 25 Kilometer zusammen gewandert.
Ja, stimmt, ich erinnere, das war um brutal.
Das war krass,
um die Warnbachtalsperre, ne?
Also auch so okay im Wetter, sagen wir es mal.
Ich war mausetot.
Ne? Ja, ich auch. Da haben wir, glaube ich, ein Bier getrunken und noch was gegessen, oben im Bockenbusch. Und dann bin ich mit dem Auto nach Hause und da dachte ich, oh Gott, das eine Bier war echt zu viel. Ey.
Das war brutal, echt. Das war Anschlag.
Ja, hat aber Spaß gemacht.
Das war sehr schön.
War eine schöne Sache. Es ist mir meine Frage entfallen, die ich gerade noch hatte, zum Jedermann. Wenn wir bei FDP, Training, Kilometer. Jetzt habe ich fährst du mit Musik im Ohr oder fährst
Nein,
du
immer komplett? Geht gar nicht. Nee, mag ich nicht. Ich habe es einmal probiert, liegt aber auch schon wieder 2-3 Jahre zurück und habe festgestellt, ist nichts für mich. Ich brauche meine Ruhe, ich will den Verkehr hinter mir hören. Wenn ich als Gravelbiker unterwegs bin, geht es vielleicht eher, aber im Straßenverkehr möchte ich und muss ich mich auf den Straßenverkehr konzentrieren.
Und auch natürlich Gedanken kreisen lassen wahrscheinlich, ne?
Ja, was ich festgestellt habe, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ich komme auf viele neue Ideen. Genau. Das und das fällt mir ein und dies und jenes und das finde ich schon ganz gut. Insofern ist Musik im Ohr oder was auch immer nichts für mich.
Nix.
Hast du einen Notizblock dabei beim Fahrradfahren? Also bei mir ist zum Beispiel so, beim Fahrradfahren kriege ich unheimlich, also jetzt nicht Notizblock, ich habe eine Notiz-App auf dem Handy. Beim Fahrradfahren kriege ich Ideen, zum Beispiel für einen Podcast.
Die nennt sich unsere Podcast-App heißt, unsere Podcast-WhatsApp-Gruppe heißt Podcast. Und immer wenn er Fahrrad fährt, kommen dann die Nachrichten da rein.
Ich habe auch einen eigenen Notizzettel.
Ich kriege nur die gefilterten.
Du kriegst nur das, was du kriegen sollst. Und dann notiere ich halt zum Beispiel, wenn ich eine Situation erlebe im Verkehr, also im Straßenverkehr, und dann denke ich, boah, das musst du notieren, da musst du drüber reden. Und
dann notiere ich mir. Noch kann ich mir das alles merken.
Du hast auch ein besseres Gedächtnis. Also ich bewundere ja so immer krass, die Leute, auch ich war jetzt noch bei dem Opa von meiner Frau, 89, und der erzählt dir, ja, wir sind 1973 mit dem Schiff, der war zur See, da und da hingefahren, da haben wir Krokodile gekauft, da haben wir das gehabt, da war die Frau von Milovic dabei, wo ich mir sage, ich muss mir vom Bewerbungsgespräch durchlesen, wann hast du nochmal deine Lehre beendet, wann hast du das gemacht? Und ihr habt die Zahlen im Kopf. Also ich weiß nicht, ob unsere Generation einfach nicht so ein gut trainiertes Hirn hat. Oder?
Ich kann dir empfehlen, was ich auch jetzt seit ein paar Wochen probiere, Schlagzeug zu spielen.
Du hast ein Schlagzeug?
Ja, das ist ein elektronisches, das habe ich nur ausgeliehen, um es mal zu probieren. Aber das ist total cool, diese Koordination. Du musst deinen Kopf so anstrengen.
Ja? Beine, ja, Hände.
Ja, ja.
Kann ich überhaupt nicht. Keine Chance.
Ich dachte immer früher, ich wäre am liebsten Schlagzeuger geworden. Dann würde ich wahrscheinlich heute in Tokio sitzen oder von mir aus auch in New York oder in London irgendwo in der Bar rumhängen nach dem Konzert.
Das Rockstar-Leben. Ja, ja, klar. Genau. Wer hat diesen Gedanken zumindest nicht? Also.
Und jetzt habe ich probiert, mal ein bisschen Schlagzeug zu spielen. Das ist cool.
Kannst du singen?
Nein.
Sonst würde ich sagen, ich lerne noch Gitarre und Fizi macht den Bass und wir machen eine Band.
Musikalisch habe ich bei mir in der Schule für Klanghölzer und Triangel gereicht. Mehr durfte ich nicht.
Durftest du nie die C-Flöte ausprobieren?
Ja, ich durfte gar nichts. Ich bin so unmusikalisch, das gibt's nicht. Also das ist unrhythmischer als ich, kann es keinen geben, aber egal. Ich überlege gerade, ohne Notizen ist das doof. Wenn wir jetzt sagen, hey, lass mal gut lassen, mir fallen so viele Fragen nachher ein. Carsten, würdest du vielleicht irgendwann mal wiederkommen, wenn ich ganz viele Fragen habe? Weil ich, wenn ich jetzt aufhöre
ja,
und
du,
Stopp
pass
sage...
pass auf, ich mache euch einen Vorschlag. Wir hatten, glaube ich, wir haben telefoniert, ne?
Wir haben auch mal telefoniert. Ja.
Wir lassen uns das doch mal irgendwann machen. Vielleicht ist der Jens Vogt mal bei uns in der Ecke oder auch Rolf Aldag. Dann kommen wir mit denen mal vorbei, oder?
Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Würden wir uns wirklich riesig freuen.
Podcast-mäßig Cliffhanger.
Wir wollen da gar nicht so viel verraten. Hast du noch eine Frage an uns?
Nicht wirklich, nicht wirklich.
Das freut uns. Weil
ich bin jetzt total unvorbereitet. Hätte ich das gewusst, dass ich euch etwas fragen soll.
Nein, nein,
ist ja
kein
Podcast hier.
Eigentlich bin ich ja der Moderator, oder?
Genau, es war jetzt einfach nur Höflichkeitsform. Nicht, dass du uns auch mal was fragen willst und wir sind die ganze Zeit nur am Senden.
Darf ich die Mallorca-Anekdote noch erzählen?
Mallorca.
Wo ich 2019 bei strömendem Regen im Outlet-Center bei Inka mit meinem einjährigen Sohn und meiner Frau war gerade irgendwie shoppen und ich bin mit ihm draußen rumgelaufen am Springbrunnen und da schrieb mich ein gewisser Carsten Miegels bei
Sarah
Facebook
war
an.
Wieder mal shoppen.
Schrieb mich bei Facebook, glaube ich,
frische
bei WhatsApp
Frau
oder so.
War die frische Frau.
Die frische Frau schrieb mich an, ruf mich doch mal an, wegen dem Podcast. Und da hatten wir, glaube ich, was hatten wir? 2, 3 Folgen? Ich war, glaube ich, Ende August.
Wir waren mitten im Business.
Kann aber nicht sein, dass ich dir geschrieben habe, ruf mich bitte mal an, wegen dem Podcast. Wegen des Podcasts.
Sorry, Genitiv.
Der Genitiv.
Ja, ist nicht meine Stärke. Ja?
Auf jeden Fall, mein erster Gedanke.
Warte, ich notiere nochmal. Unterstreichen, Sprachtraining. Und Deutsch.
Plus Grammatik.
Grammatik, okay. Dabei hab ich fast ein Latinum, egal.
Ja, auch nur fast.
Fast, ja, ein Jahr fehlte, egal.
Bitte, sagst du
auf jeden Fall, da war so ein Spring, wo es hat geregnet und ich bin mit Ole da rumgelaufen und ich hab so geschrieben, ich so, fuck, okay, wir haben 2 Folgen. Was hast du jetzt gesagt, was dem auf den Schnips, also, warum wird er dich gleich ankacken? Warum schreibt er? Ich hatte so eine Angst in dem Moment, so kacke, weil...
Ach, Quatsch, jetzt hör
auf. Ich hatte mein erster Gedanke, so, scheiße, was hast du falsch gemacht? Was hast du...
Sarah, ruf mal gerade den Carsten an.
So, das war mein erster, ich so, fuck, okay, ruf an, so. Ja, Carsten, ja, Moment, ich bin hier gerade auf Mallorca im Urlaub und es war wirklich, wir hatten, glaube ich, 200 Wochen waren wir da und wir hatten einen Regentag, das war genau der.
Und jetzt ruft der Miegels an.
Dann haben wir telefoniert.
Es gibt eine Abreibung.
Ja, ja. Ihr macht doch den Podcast, also hast du, glaube ich, angefangen. Ich sage, ach du Scheiße, jetzt packt, oh Gott, für was musst du dich jetzt entschuldigen? Und ja, dann so, ja, aber wie macht ihr das denn so von der Aufnahme her und so? Dann irgendwann hatte ich dann relativ schnell gecheckt, dass du wirklich von mir Infos haben wolltest zur Technik und da ist bei mir halt immer noch große Leere im Raum. Und ich so, okay, da habe ich schnell gecheckt, der will gar nichts von mir. Also anders, was er von mir will, kann ich ihm nicht liefern.
Ich wollte was von Sarah.
Ich so, okay, das kann
von
ich dir
nicht... Von einer frischen Frau.
Von einer frischen Frau, genau. Die gerade shoppen war, mal wieder. Und dabei bin ich der Schlimmere. Egal. Was Shopping geht, ich hab mehr Schuhe als... Na Gott. Irgendwann hört es.
Nein, aber dafür habt ihr doch zwischenzeitlich ein super geiles Studio hier, oder?
Hammer, oder?
Muss man doch mal sagen. Ja, so professionell arbeiten wir nicht.
Ja, vor allem, also ich finde unsere Wand immer noch krass, wie viele Trikots sie zugeschickt bekommen. Und jetzt mittlerweile Bier. Also, dass uns Leute das mehr oder minder kommentarlos. Wir haben so, wo ist das Weltmeistertrikot? Wir haben sogar.
An der Wand.
Wir haben sogar das Jedermann-Weltmeistertrikot.
Okay.
Es gab mal eine Jedermann-Weltmeisterschaft von der UCI.
Habt ihr eigentlich von eurem Podcast auch Trikots?
Ah, darf man drüber reden?
Ich habe dem Vizi noch gesagt, sag dem Carsten doch, der soll das und das nicht sagen.
Ja, wir können ja alles schneiden.
Wir feuern so raus. Und der Vizi, ach, sag der nicht, sprich doch nicht an.
Nein, ich komme drauf, weil wir ja auch gerade... die Idee haben, Trikots produzieren zu lassen. Deshalb dachte ich...
Ja, sagen wir mal so, die Idee ist...
Da.
Ist da und alles andere sprechen wir gleich mal, wenn die Mikrofone aus sind. Weil da gibt es auch lustige Geschichten, die wir erst später auspacken können, weil sonst ist es nicht mehr lustig. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, da hast du uns mich angerufen oder ich dich angerufen, egal. Und wolltest technisch...
Eigentlich wollte ich Sarah sprechen
und hast das dann so, scheiße, der Vize... Fuck, wie komme ich aus der Nummer raus? Sag mal, du hast doch hier... Hab ich doch gesehen, erzähl mal irgendwas. Ach, da kannst du mir nicht helfen. Ja, sorry, tschüss. Ach, das ist jetzt mal Mist. Mann. Auf jeden Fall hast du dann, glaube ich, den Kontakt zum Jupp und ihr
genau.
habt euch dann...
Du hast mir seine Telefonnummer gegeben.
Ihr habt den Technik-Nerd-Driss dann belabert und quasi... Darf man das so sagen, jetzt mal hier vor Publikum, ohne Vatasia, ohne Jupp gäbe es Windkante nicht.
Ja, ja, ja. Du hast eine wesentliche Person vergessen.
So, jetzt kriegt der Carsten wahrscheinlich 100 Euro von uns, dass er Ja gesagt hat.
Du hast eine wesentliche Firma vergessen, das ist das HKM Steuerbüro in Untereschbach.
Ach, ja, gut.
Mein Steuerberater, der muss das ja auch noch,
ja,
gut,
der muss das ja, ja da wechseln. Ja, da haben wir auch einen Jupp, der alles macht.
Ja.
Ich bin nur popliger Angestellter. Bin ich überhaupt Angestellter? Ich weiß es gar nicht.
Freischaffender Künstler bist
ich
du hier.
Ich bin freischaffender, ja, Künstler, genau. Ja. Aber so viel zum Thema. Das war so die letzte Anekdote, die ich noch loswerden wollte, die mir einfällt. Wie lange haben wir gequatscht? Was sagt die Uhr?
Ich bin richtig stolz. Bei uns steht das erste Mal die 2 vorne.
Nein, dann 2 Stunden. Und hast du schon mal 2 Stunden? Nein.
Ich
moderiert hab, ja, aber auch.
Ja, ich habe schon mal 2 Stunden geredet.
Aber noch kein Podcast.
Nee.
Also
nee,
Premiere. Und das Schöne ist, Carsten, der Fizi zahlt's.
Scheiße.
Der Fizi zahlt's, weil wir haben ein Kontingent und was alles drüber geht, kostet 5 so. Euro die Stunde.
So.
Und immer wer sich bei uns verlabert, der muss es zahlen.
Ach so,
und diesmal,
okay,
hat der Fizi ja von vornherein gesagt, komm, nicht. Ich zahl's so, jetzt haben wir hier 2
Aber
Stunden.
Aber da stehe ich auch, das mache ich auch gerne, weil, wie gesagt, ich bin echt Fan von dir und von dem, was du machst. Und das wird sich, glaube ich, noch nie ändern, weil ich halt auch Radsport-Fan bin und das Ganze einfach toll finde. Und wie gesagt, ich finde so Banalitäten wie Winterklamotten in Rennen toll. Also, das kann, glaube ich, ein Normaler nicht verstehen. Oder ich gucke mir halt eine Stunde Radfahren an, wo nichts passiert. Wo Kalifornien-Rundfahrt, wo die am Meer langfahren. Ultra langweilig im Prinzip. Und ich erlabe mich an Rädern. Okay. Ich finde das toll, dass das so abgestimmt ist. Ich habe zum Beispiel heute bei der Türkei-Rundfahrt gesehen. Ich wollte das Team noch suchen. Pink-blaues Trikot. Die haben Giant-Fahrräder, aber Kendall auf der Seite stehen. Da dachte ich mir auch so, okay, das ist so Jedermann-Qualität.
Ja, das ist aber die nicht, Trikots oder die Räder aus dem letzten Jahr wahrscheinlich, ne?
Ich wollte noch gucken, welches Team es war oder so, ja. Weil, aber das fand ich so, okay, cool, jetzt bei den Profis auch.
Aber Carsten, er ist wirklich so, jedes Mal, wenn er hier reinkommt, setzt er sich auf das Fahrrad.
Und packt es an, ja.
Jedes Mal. Also ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ist auch eine geile Kiste, muss man
ja
dazu sagen.
Ja, aber kann man ja mal machen, aber er macht es jedes Mal.
Ja, und bis jetzt haben wir es, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich ein persönliches Verhältnis zu Ian habe, ne?
Doch, hast du schon.
Also
das muss man
jede Folge.
Wissen eure Hörer, dass das ein Rad von Ian Stannard ist?
Ja. Nee, noch nie erwähnt.
Deswegen müssen wir es erwähnen.
Ja. Und dass ich mit Ian Stannard auf Mallorca Fahrrad gefahren bin, habe ich noch nie erzählt.
Nie erzählt. Nee. Nee, Carsten, ich versuche mal jetzt die Schlusskurve zu kriegen. Also, ich denke, jeder Hörer von uns kennt deine Stimme, kennt dich von Eurosport, aber hat, glaube ich, jetzt dich wirklich mal wirklich kennengelernt, zumindest einen Teil von dir nicht wirklich kennengelernt, aber kann mal nachvollziehen, wie sowas funktioniert, wie man Kommentator, Moderator wird, was man da zu tun hat, dass es nicht einfach nur ist, komm, wir schalten mal die Mikrofone ein. Und ich erzähle mal ein bisschen und danach mache ich mir einen schönen Tag. Wir haben vorher schon gesprochen, Podcast, ne, wie viele denken, ach komm, ich mache jetzt mal einen Podcast, ich mache mal das Mikro an. Uns haben auch schon viele Leute, nicht nur du, auch andere fragen mal, hey, wie funktioniert das eigentlich mit eurem Podcast? Und dann erklärst du, pass auf, du musst natürlich ein Konzept haben, du brauchst ein Thema, du machst dir Notizen, du bereitest dich vor, du brauchst das Material, du musst die Sachen bearbeiten, du musst sie schneiden, du musst auch ein Coverbild haben, du musst es auf Spotify, du musst es auf Amazon, du musst es auf Apple, du musst es auf... Du brauchst einen Hoster, genau. Du brauchst ein Aufnahmegerät. Fiez. Jetzt
okay.
Ist eine Pause.
Der Zug ist abgefahren.
Es ist wirklich verdammt viel Arbeit und es war wirklich mal toll, einen Eindruck zu bekommen, was du machst, wie du dazu kamst und wie du es machst. Also es ist wirklich, finde ich, sehr, sehr interessant, weil man einfach immer nur die Stimme am Fernseher mitbekommt, aber halt gar nicht weiß, was verbirgt sich da alles hinter. Und da möchte ich wirklich dir recht herzlich danken dafür, dass du da warst, dass du in unserem tollen Studio, wie du es gesagt hast, da warst. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen die Zeit genossen. Ich bin wirklich echt begeistert, dass wir endlich mal die 2 Stunden mit dir knacken konnten. Und sage wirklich von Herzen Dankeschön.
Ich könnte noch ein paar Themen aufschreiben.
Ja, wie gesagt, du bist jederzeit herzlich willkommen und Ja. Wenn du Bock hast, wenn es Sachen gibt, die du bei Windkante nicht sagen kannst. Wir können auch den The Mask Podcast machen oder sowas. Dann weiß keiner, wer da spricht.
Du meinst so ganz nach eurem Motto, darüber müssen wir reden.
Genau das. Also, das Motto ist auch irgendwie untergegangen. Das haben wir irgendwie also, auch. Die Idee war gut, die Umsetzung nicht so.
Ich möchte nochmal von meiner Seite aus.
Ich bring das wieder auf.
Ja, kriegen wir hin.
Aus wirklich Dankeschön sagen. Also mir hat es wirklich riesig Spaß gemacht. Jetzt übergebe ich das Wort das erste Mal an den Fizi. Und dann wünsche ich mir, dass du das abmoderierst und so wie bei Eurosport dich verabschiedest. Also Fizi, du bist noch dran und von mir aus schon mal tschüss.
Boah, ja, ich kann alles wie immer nur Mjub beipflichten, beiwohnen. Danke, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns hier in der Welt des Jedermann mal deine Geschichte erzählt hast und auch dein Jobleben, wobei Job und Privat, ja, hast du ja gesagt, es ist keine Arbeit, wenn man es liebt, dass sich das vermischt, super geil. Wie gesagt, ich bin und bleibe Riesenfan von dir und weil es halt kein Job für dich ist, weil man merkt, dass du Radsport geil findest und das habe ich damals, als wir zum ersten Mal am Rad miteinander gequatscht haben und ich dich halt wie jeder doof zuquatscht mit irgendwas vom Radfahren, wahrscheinlich war ich der Tausendste in dem Monat, der das mit dir gemacht hat und du hast so fasziniert von, ich weiß gar nicht mehr, worüber war, aber über Radsport geredet und null gelangweilt und das hat mich so angesteckt und finde ich immer noch begeisternd und danke für die Zeit. Es war, mir ist es egal, wie die Folge irgendwie ankommt, ich fand es ultra interessant, das, darum geht's mir, der Rest ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Mir hat's Bock gemacht, ich werde davon noch lange, lange zehren, danke und jetzt...
Ja, jetzt sage ich erstmal danke an euch beiden. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Wir haben jetzt 2 Stunden, 15 Minuten und 31 Sekunden gequatscht über alles Mögliche, was das Zeug so hergab. Ich darf mich bei euch bedanken. Schön, dass ihr eingeladen worden bin. Vatasia, der Fahrrad-Podcast. Und an euch beide nochmal vielen Dank, Fietz und Jupp. Ich komme wieder ins wunderschöne Bergische. Das war unsere 44. Ausgabe der Vatasia Radsport-Podcast und in 2 Wochen melden wir uns dann wieder. Servus, adieu und tschüss.
Vatasia, der Jedermann-Podcast.